Ja. Okay, ich denke mal, das wird normales Vortrag.
Wie kommt es an, wenn man Software entwickelt zum Beispiel? Und der vierte Punkt, back to the basics. Was ich mit meinem Vortrag und mit diesem Spiel jetzt erstmal und danach auch mit einigen Erläuterungen, die ich dem hinzufügen werde, illustrieren will, sind ganz einfache Fragen. Es geht nicht um die Frage, was ist überhaupt Politik? Wozu Politik? Ja? Wozu brauchen wir sowas wie Techniken, sowas wie Verfahren? Wo können sie hilfreich sein? Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir als, ja, tendenziell schon eher intellektuell, also wir können uns nicht gerade als Vertreter der breiten, wie soll ich sagen, Bevölkerung bezeichnen, dass also gerade solche Menschen, die sich viele Gedanken machen, wie soll ich sagen, es besser werden kann, egal in welchem Bereich jetzt und aus welchem Hintergrund man jetzt kommt, dass man einfach besser gehört wird in der Öffentlichkeit, wenn man die Fähigkeit besitzt, die Zusammenhänge einfach auch deutlich und einfach und bildlich darzustellen. Und ein Spiel ist einfach oft die beste Möglichkeit, dies zu tun. Ja, genug geredet, lass uns spielen. Ja. Ja. Das Spiel geht, wie soll ich sagen, wir spielen jetzt zwei Szenen, um es mal so zu sagen. Und diese zwei Szenen stellen dann natürlich ein bisschen vereinfacht in Form zwei verschiedene Gesellschaftsmodelle dar. Das erste Gesellschaftsmodell ist das, ich muss sagen, des herkömmlichen Staatsverständnisses. Das heißt, das herkömmliche Staatsverständnis, wir nehmen einfach mal den Staat, ja, oder wenn ich da die Institution, das herkömmliche Staatsverständnis ist,
wie auch in Grau,
ist es ja, weil an nicht drauf haben, ja. Dann nehme ich das hier, wenn das sonst viel Probleme gibt. Also das herkömmliche Staatsverständnis, oder wie funktioniert da mal so der herkömmliche Staat? Es ist im Prinzip so eine Art Kuh, die gerne von vielen gemolken werden will. Das heißt, ich würde sagen, ihr seid jetzt einfach Vertreter von irgendwelchen Gruppierungen. Ja? Ob das jetzt irgendwelche Unternehmerverbände sind oder Bürgerinitiativen oder, ja. Das Wichtige ist auch nicht was, sondern einfach nur, ich würde sagen, kann auch wirklich was eher Lustiges sein, aber es geht einfach darum, dass man sagen, die Politik darauf besteht, der Staat Ansprüche anmeldet. Wir würden also gerne eine Förderung haben, beweist, wie wir hier sozusagen eine Kindertagesstätte bauen wollen. Oder beweist, wie man ist die Bauindustrie und beklagt sich darüber, dass zu viele Fremdarbeiter ins Land kommen und so weiter. Das hat man erwartet vom Staat, dass er die Probleme, die man selbst hat, löst. Entweder indem er Geld gibt oder indem er irgendwelche Gesetze erlässt, die einem Privilegien verschaffen und so weiter und so fort. Und was wir erst einfach machen ist, dass ihr euch nicht einfach meldet, sondern am besten einfach ruft, wie das in der realen Politik ja auch ist. Die Interessensgruppierungen lassen sich ja nicht lange bitten, sondern machen ja ganz ordentliches Lobbying. Und das heißt, wenn ich rufe, dann ich schreite nach dem Motto, da kommt auch nichts, so wie in der realen Politik. Und je näher man, ich würde mal sagen, am Staat sitzt, desto mehr Vorteile hat man auch. Und quasi für Randgruppen, die weit weg quasi von den Fleischtöpfen des Staates sitzen, die kommen eben auch dementsprechend wenig ab. Und der Staat, in diesem Fall ich jetzt, werfe euch dann diesen Knäuel zu, das heißt, ich gewähre euch im Prinzip diese Privilegien, ich zahle euch diese Steuern, diese Subventionen und ihr behaltet den Faden und wirft mir das Knäuel aber wieder zurück. Das heißt, es ist klar, also es ist immer ein bisschen was auf Wechselseitigkeit. Warum macht man das? Weil man natürlich, wenn man sagen, als Politiker denken, das ist eine wichtige Wählergruppe, die will ich nicht verfehlen. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Gruppierung. Und wir sehen dann sehr schnell, was an Muster entsteht. Ja, wer will? Wer
hat Beize, Pappbänke.
So. Ja, los. Der Staat ist schnell auch überfordert. Das war so die kleinen Sachen. Ja.
Wer weiß?
Wer will?
Oh, ja, mit Stricknadeln.
So, Faden behalte. So, das war jetzt eine Subvention, die wieder zurückgekommen ist. Ja, wer will, wer hat noch nicht?
Freie Internetzugänge.
und der verschiedenen Finanzströme und so weiter und so fort. Ja. Also man kann sich auch mehrfach melden. Ich meine, wie gesagt, es gibt... Also ihr seht ja, vorne entsteht ein recht enger, wenn wir sagen, hier so ein Klüngel. Ja.
Angst vor dem Minotaurus.
Angst vor dem Minotaurus, gut, das ist zwar keine politische Forderung.
Aber das Knäuel hilft weiter.
Oh, nee, man schießt auch schnell übers Ziel hinaus. So, es entstehen ja, wie gesagt. Ja.
Kann ich noch mal.
Also, noch mal Kuchen!
Naja, gut. Das ist das. So, ja. Ich glaube, ich muss das jetzt hier gar nicht mehr sagen, groß weiter spinnen. Weil es wird, was wird deutlich? Erstmal wird deutlich, es findet eine Vernetzung statt, ist eindeutig ein Netzwerk, das ist überhaupt kein Thema, aber es ist ein zentralistisches Netzwerk. Das heißt, die Bürger untereinander, die verschiedenen Institutionen sind Konkurrenten untereinander um die Aufmerksamkeit des Staates. Ja? Das sind echt auch, also es gibt die Mittel, die sind natürlich echt begrenzt. Also normalerweise müsste ich sehr selektiv sein und sagen, nee, hier. Ja? Wir sagen, ihr seid ja von einer anderen Partei normalerweise, ja. Und so weiter und so fort. Also das heißt, es entstehen, wie wir hatten früher nach. Also es ist in echt, es ist nur sagen, ein hoch, wie soll ich sagen, selektives Verfahren, der Staat überlegt oder die politischen Vertreter überlegen, genau wem sie was gewähren. Es ist ein Buhlen, ein Werben untereinander, wie gesagt, ihr seid Wettbewerber zueinander, nicht Partner. Das ist ganz wichtig und es entstehen wechselseitige Abhängigkeiten. Also zum Beispiel jetzt im Falle bei Matthias, ich weiß nicht, was eine Gruppierung das war, irgendwie die Portenplätze oder sowas.
Und zwei heiße Portenplätze.
Ja, also ich muss sagen, sagen wir mal die Rentnerfraktion, ja. die sind, auf der einen Seite muss man sagen, sind sie natürlich so ein bisschen abhängig von den Subventionen. Wenn von heute auf morgen, sagen wir mal, der Staat alles streichen würde, dann würde in dem Bereich ziemlich viel wegbrechen, ja, weil man sich einfach im Prinzip da darauf verlassen hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, hat man auch natürlich, wenn wir sagen, den Staat im Griff, ja. Also es ist entsteht, wenn wir sagen, diese wechselseitigen Abhängigkeiten, die im Augenblick dazu führen, dass beispielsweise im deutschen Bundeshaushalt, ja, genau, dann habe ich nicht mehr, also über 90% des Haushalts, ich glaube 95% oder sowas, schlicht und einfach fest sind. Da kann man gar nicht. Also egal, welche Regierung in die Macht kommt, das sind entweder Schulden, wenn wir sagen, Tilgungen, Schuldendienste, die man leisten muss, oder einfach, wenn wir sagen, im Prinzip Personalausgaben an, ja, oder aber eben die feste, wenn wir sagen, finanzielle Zusagen, die man jetzt nicht einfach innerhalb von 1, 2, 3 Jahren kappen könnte. Ja, jetzt als Gegenmodell, wenn wir sagen, das Modell, ich nenne es einfach mal der Bürgergesellschaft. Das ist ein Begriff, der seit dem Fall der Mauer sich in der deutschen Diskussion ja parteiübergreifend, also es ist ja wirklich spannend zu sehen, wie wirklich jeder in Mund, es gibt keine Partei, keine politische Gruppierung, die nicht von Zivilgesellschaft und von Bürgergesellschaft redet. Und ich mache das dann einfach mal so, ja, einmal da, ja, einmal da und einmal da, weil das hier ein Ende, dass man schon mal so ein bisschen das, ein Ende in die Hand nimmt, weil wie funktioniert Bürgergesellschaft? Politik ist letztlich eine ganz einfache Sache. Was ich jetzt eben hier vorgestellt habe, ist das herkömmliche Politikverständnis, was die meisten Menschen verstehen, wenn man die Menschen auf der Straße fragt und sagt, okay, was ist Politik? Dann denken sie an das, was sie aus den Nachrichten mitbekommen. Das ist der Kampf von Interessengruppen, von Parteien gegeneinander, um eben irgendwelche, sagen wir so, um Geld, um Gesetze, um Subventionen, um Privilegien. Das heißt, letztendlich ist Politik in diesem herkömmlichen Verständnis der Kampf darum, wir sagen, wer die Gesetze machen darf und damit auch quasi das Geld verteilen darf und nachher noch die Umsetzung, naja gut. Das eigentliche, die eigentliche Idee, die eigentliche Funktion, die eigentliche Aufgabe von Politik ist es aber immer gewesen, von Anfang an kann man sagen, dass es eine bestimmte Art von Problemen gibt, die man alleine nicht lösen kann. Als Person, als Organisation, ob als Unternehmen oder Initiative, ist egal, oder auch als Nation. Und ich stelle also fest, ich muss mich mit anderen zusammentun. Und dieses Zusammentun kann natürlich auch, wie soll ich sagen, verschieden aussehen. Ich kann zum einen, das ist das kapitalistische Modell, Menschen bezahlen dafür, dass sie für mich oder mit mir etwas machen. Das andere, das klassische, ich würde sagen, etatistische Modell ist, ich kann Menschen auch zwingen, dass sie etwas für mich und mit mir machen. Das sind die zwei vorherrschenden Prinzipien. Ich erkenne, ich habe ein Problem, ich kann es alleine nicht machen. Und jetzt die Überlegung, okay, irgendwie muss ich andere dazu bringen, mit mir das zu machen. Und die einfachste Variante ist natürlich, entweder ich habe Geld und kann andere dafür bezahlen, oder ich habe Macht und kann andere dazu zwingen. Deutlich ist aber, dass erstmal das nicht unbedingt, sagen wir so, die beste Lösung sind und sein sollten, weil sie sehr ungerecht, sehr ungleich sind, weil eben die meisten eben nicht so viel Geld und nicht so viel Macht haben. Besonders aber, sie zeigen auch, sie sind auch extrem ineffizient. Und das ist etwas, was ganz interessanterweise jetzt zunehmend auch in der etablierten Politik und in der etablierten Wirtschaft erkannt wird. Davon lebe ich, dass eben genau solche Organisationen das erkennen, dass man zum Beispiel in Unternehmen die Motivation der Mitarbeiter nicht einfach nur durch höhere Löhne sicher kaufen kann. Kreativität und Kundenorientierung sind, ich soll sagen, Tugenden, die müssen im Prinzip nicht mal sagen, aus dem Herzen kommen. Und wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er eben nicht ernst genommen wird im Unternehmen, dass er nicht wertgeschätzt ist, dann wird er auch nur sehr begrenzt dies tun. Das kann man auch mit viel Geld nicht ausgleichen. Das heißt, das, wenn wir sagen, das Prozedurale, das Funktionale ist eigentlich, es ist ja kein innovatives, es ist eigentlich ein uraltes Politikverständnis, ist die Erkenntnis, Politik ist nicht das Erlassen von kollektiv verbindlichen Entscheidungen, das ist die herkömmliche Definition, sondern Politik ist das, wenn wir sagen, gemeinsame Lösen von kollektiv verbindenden Problemen. Und das bedeutet jetzt konkret in diesem Spiel, ihr seid wieder auch alle, wenn wir sagen, Gruppierungen, ja, unterschiedlichster Art, solche, die Ideen haben, solche, die Geld haben, solche, die Macht haben, ja. Und ihr sucht jetzt euch auch Partner untereinander. Also wenn ich jetzt hier weiße Parkbänke, ja, dann, wie gesagt, es ist ein Spiel, da muss man ein bisschen auch Rollen spielen. Natürlich, klar, dann kann irgendjemand sagen, hier, ich bin Obi-Baumarkt, ja, und wir machen da, wenn wir sagen, ein gemeinsames Projekt, ja. Ihr macht dafür, wir dürfen Werbung auf die Parkbänke machen, ja, und dafür bekommt ihr in eurem Seniorenheim ein paar Bänke von uns gestellt. Also so wie das ja auch in der Realität, das sind ja Sachen, die auch jetzt zunehmend passieren. Das heißt, deshalb, das sind genau diese Fäden, ja, ihr tretet jetzt miteinander in Interaktion. Ich würde sagen, ich werde nach wie vor hier als Staat auch noch eine Funktion spielen, ich mische natürlich auch mit, aber ihr werdet feststellen, das ist dann auch gleich eine andere Rolle schlüpft. Ich bin jetzt nicht mal hier wie so der, ja, ich würde sagen, wer will was von mir und dafür kriegst du mir was, ja, sondern, ja, ihr werdet gleich sehen, was, ich würde sagen, was ich gleich werde wahrscheinlich tun müssen. Gut, ja, also, auf geht's, ja.
Ich hoffe nur, wenn wir sein können.
Genau, ja. Und jetzt, ganz wichtig, also ich meine, reale Politik läuft nicht sequenziell, ja, so dass die Leute brav warten, bis der Vorherige ausgeredet hat, sondern reale Politik ist, also gerade die Bürgergesellschaft, ist Kraut und Rüben, alle gleichzeitig brüllend. Ja.
Ich brauche Raum für Tortenschlachten. Also autonome Kulturzentrum, ihr habt doch bestimmt Raum, ich brauche welche für Tortenschlachten, ihr könnt mitmachen.
Ihr braucht sicher auch recht.
Ja gut, da kann man auch Internet anbieten.
Rohrposttransport.
Ich will noch mal was probieren, was hat denn da? Was hast du eigentlich? Ja, kriegst du, wenn
ich bin hier als Staat mal, die sind so ausgegrenzt, deshalb gewähre ich lieber sagen, ein, wie soll ich sagen, ein Moderator.
Ja, möchte ich ja was haben?
Ja, ein Bürgeranwalt, der ihm behilft, dich jetzt mal sagen, die Interessen lauter zu äußern.
Oh, was das ist eine fehlgeleitete
Kooperation. Ja, das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo der Staat dann doch eine Rolle hat, nämlich er wird, wenn Gruppierungen Probleme haben, miteinander zu kommunizieren, ja, versucht er, sobald er es kann, ohne sich zu verstricken. Es wird für den Staat gefährlich, sich in die Bürgergesellschaft hineinzubegeben.
Ja, mal Leute, warum ist es nach? Das kann ich so einmal.
Aber so schön ist.
Du kannst natürlich auch mit dem roten Faden
zitieren. Das tut aber gar nichts
von. Ja, ich möchte mal hier. Du machst so Theater, ich möchte das Theaterspiel bei mir machen.
Das war der Start, wir drehen. Jetzt müssen wir irgendwie noch die Frauen dann nicht machen.
Jetzt nochmal der rote Faden mit dem Herz. Also alle miteinander jetzt.
Ich glaube, ich habe vergessen.
Ja, ich. Ich schalte mich da auch noch gerne ein. Wo waren denn jetzt dieses Jugendhaus? Oder was
war
das
nochmal? Ja. Der Grüne, was war der Top für die Demokratie?
Ja, genau. Der Top, wo wir
für virtuelle Teams.
Ja gut.
Aber wir beschenken das, eigentlich muss ja jemand drauf. Eigentlich muss ja jemand drauf.
Achso, jetzt habe ich schon mal nee, ich habe noch Platz da. Gut, also. Ich glaube, man sagt, die Struktur wird deutlich. Ja, also erstes Mal, es macht prima Spaß, ganz so einfach, ja. Es ist kein Monolog mehr, Sie können die Worte auch gerne behalten. jetzt könnt ihr die Fäden auch gerne sinken lassen, wenn ihr wollt. Aber ja, was sind für euch jetzt so die Unterschiede zwischen diesen zwei Bildern und besonders zwischen dem, was hier abgegangen ist?
Ja, man ist von allen gefesselt und nicht nur von einem.
Ja. Wird man gefesselt oder ist es mehr eine freiwillige Sache?
Es kommt auf Ideologie. Nach mir und mir ist es liberaler.
Ja, es könnte eine freiwillige Sache sein, aber es ist so, dass du nicht so hinbaust. Und ich mache da jetzt nicht so einfach bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich, also wenn ich jetzt weiß, ich bin auf dem Konzern gehen und sagen würde, wie man das Geld hat. Dann fragen sich die auch, ja, wo kann ich denn da was machen? Es gibt die Leute, die in die Wörterfläche gehen, dann sind einfach nicht die Abnehmer, die dann, also, oder von sagen, was hätte. Also, das ist meine und demzufolge sehe ich daran nicht, dass es funktioniert.
Also, ich glaube, es ist beides möglich. Es ist freiwillig, aber unter die Gefahr möglich. Es ist zwingend frei. Nee, es könnte auch eine sehr tugendhafte Geschichte sein, des Respektes vor dem anderen und der Berücksichtigung seiner Interessen und in der Anstellung sämtlicher egoistischen Motive. Da wäre das schon so ein bisschen in die Nass.
Ja, wobei, also die Kooperation ist natürlich durchaus genauso egoistisch. Also ich würde mal behaupten, wie soll ich sagen, die Motive waren ja jetzt nicht lauter wie davor. Man hat bloß erkannt. Ich meine, warum erleben wir in den letzten Jahren so eine Blüte von bürgerschaftlichem Engagement? Also ich meine, es ist ja, also zahlenmäßig kann man das auch greifen.
Das macht das aus, bitte.
Ja?
Ja, es ist
ja, war das ja, nee, also es ist einfach, ich muss sagen, ein Grund, warum sich ja immer mehr Bürger auch vernetzen. Und zum Beispiel meine Frau beispielsweise mit anderen Müttern ein Familientreff gegründet und so weiter und so fort. Liegt natürlich auch daran, dass zum einen, wie gesagt, die Ansprüche einfach auch höher geworden sind. Das, was viele staatlichen Stellen bieten, wenn sie überhaupt was bieten, ist einfach unbefriedigend. Man ist mündiger, man erkennt, man kann es auch selbst in die Hand nehmen. Aber natürlich ganz wesentlich, der Staat in weiten Bereichen ja auch versagt, schlicht und einfach. Es gibt dann eben nicht diese Kinderangebote, die man erkennt. Ich will das Ganze deshalb auch nochmal kurz hier aufzeichnen und visualisieren, weil das genau die Basis ist für diese Notwendigkeit von neuen politischen Techniken. Politik wird herkömmlich sehr gerne als ein Kreislauf betrachtet. Als ein Kreislauf zwischen auf der einen Seite der Bevölkerung, ja, und auf der anderen Seite den Entscheidern, dem Staat. Und das ist ein Prozess, den findet man genauso wie natürlich auch in Unternehmen und so weiter und so fort. Es gibt bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Probleme, bestimmte Wünsche, die in der Bevölkerung ja, auftauchen. Und es sind Tausende, und zwar jeden Tag, im Prinzip bei jedem Menschen. Ja? Also jedes Mal, wenn ich irgendwo mich über irgendetwas ärgere und sage, da müsste man doch mal, so nach dem Motto, erwarte ich, dass jetzt irgendeine Sache, die mich jetzt ärgert, von anderen gelöst werden muss. Ich stehe an der Ampel und ich ärgere mich, dass die rote Welle mal nicht funktioniert. Warum können die das nicht richtig machen? Ja? Bitte?
Grüne Welle.
Und das heißt, wenn es ein politischer Prozess ist, auf dieser Meinungsbildungsseite, ist das überhaupt erstmal eine Rolle, wo die Medien eine richtige Rolle spielen. Darum geht man sagen, welche Themen werden öffentlichen Fragen. Ja? Welche schaffen es überhaupt in die Öffentlichkeit? Also von Millionen von Themen, die im Prinzip jeden Tag reinkommen könnten, das ist ja auch bei Nachrichten, ja. Ich meine, die bekommen jeden Tag tausende von Pressemitteilungen und wie, was berichten sie jetzt? Das ist eine ganz bestimmte Selektion. Also das heißt, das ist ein riesiger Filterprozess von Millionen von, ob berechtigten oder unberechtigten Wünschen, Erwartungen, ja, man sagen, schafft es relativ wenige nur in die Öffentlichkeit. Ja. Die werden dann sozusagen aufgegriffen von verschiedenen Institutionen, Interessensgruppierungen, die versuchen, das zu ihrem eigenen Zweck natürlich auch zu gebrauchen oder missbrauchen. Zum Teil haben sie natürlich auch selbst lanciert. Also das Modell ist natürlich ziemlich vereinfacht. Also, und finden dann, das ist jedes Mal quasi ein Filter, das ist immer ein Selektionsfilter, immer weniger kommen da rein, finden am Ende dann Eingang in den Gesetzgebungsprozess. Das heißt, irgendwelche Parteien nehmen sich dessen an, sind der Meinung, dass sie davon auch profitieren können. Und wenn sie zufällig Regierungsparteien sind, kann man sagen, schaffen sie es auch am Ende, ja, hier, kann man sagen, in den eigentlichen Gesetzgebungsprozess, im Bundestag und so weiter und so fort, es wird eine Entscheidung getroffen. Ja. Also, nehmen wir das Beispiel BSE. Die Angst an dem Blindfleisch, das man isst, zu erkranken und zu sterben. Das hat, ich meine, das, in dem Fall ging es unglaublich schnell innerhalb, gut, das Thema ist schon lange virulent, aber als nochmal so der erste Fall dann bekannt wurde, war also innerhalb von Tagen im Prinzip das Thema Nummer eins. Also diese Karriere ging unglaublich schnell, oft dauert das Jahre, Jahrzehnte, ja. Wenn man dieser Prozess und braucht tausende von Anläufen und so weiter und so fort. Und am Ende dann hier innerhalb von kurzer Zeit, würde man sagen, eine Verordnung für Fütterungsverbot für Türmehl. Ja, also hier steht das Gesetz. Ja. Und jetzt, im Prinzip die Vorstellung, jetzt muss es nur noch umgesetzt werden. Ja, das ist dann die Seite der staatlichen Bürokratie. Ja. Und die Hoffnung, die Erwartung ist, dass wenn dieser Prozess funktioniert, und das ist jetzt im Prinzip erstmal, ich würde sagen, ein ideologiefreier. Also alle Systeme haben, würde man sagen, ähnliche Abläufe gehabt, das waren unterschiedliche Institutionen, die dann hier gearbeitet haben und unterschiedliche, wie gesagt, ich würde sagen, Filter, die man da eingebaut hat. Aber die Vorstellung ist, also wenn jetzt zum Beispiel dieses Verfütterungsverbot für Tiermehl umgesetzt wird, man sagen, ja, glauben die Menschen wieder, dass es weniger gefährlich ist, Rindfleisch zu essen, und essen das wieder klar. Das ist also, ich würde sagen, mal sehr vereinfacht der übliche Ablauf. Was aber deutlich wird, ist, dass dieser Ablauf eine Vielzahl von Problemen beinhaltet. Ich will einfach mal die wichtigsten hier rauszeigen und genau dann begründen, warum wir eben diese neuen politischen Techniken brauchen. Der erste und vielleicht auch das wichtigste ist auf dieser Seite der Meinungsbildung. Wenn wir das Thema BSE nehmen, wird es sehr schnell deutlich. Die Probleme werden immer komplexer. Und die Probleme sind so komplex, dass selbst Experten, was heißt selbst, aber gerade auch Experten überhaupt nicht mehr wissen, was das wirklich ist. Die Leute wissen noch nicht mehr, was BSE wirklich ist. Ob diese Prionen jetzt wirklich die Auslöser sind oder. Ja. Das heißt, auf diesem Prozess kommt, ist ja eine Frage entscheidend. Wie kommt sowas wie Vernunft in die Entscheidung rein? Dass am Ende, wenn hier eine Entscheidung getroffen wird, es auch die richtige ist. Es auch die ist, die wirklich sagen, dann die Bedürfnisse, die Nöte, die Interessen wirklich dann auch löst. Das ist also der erste Punkt. Wir brauchen Mechanismen, wir brauchen Verfahren, die die Komplexität des Problems in der Komplexität des Verfahrens bearbeiten kann. Dass alle relevante Information reinkommt, richtig gewichtet wird, dass eben nicht nach Parteigründen, nach dem Motto, das ist ein Gutachter, die sind in unserer Parteirichtung, deshalb schenken wir mehr deren Gewicht und so weiter und so fort, sondern dass es wirklich ein möglichst fairer Prozess ist, ja? Was die Informationsgewinnung angeht. Dann, mal sagen, ein nächstes Problem, was auftaucht, ist, ja, die Kluft, die zwischen diesen zwei Seiten herrscht, der umsetzenden Seite, der erarbeitenden Seite und der umsetzenden Seite. Unglaublich viele, ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Gesetzes, ob das auf der kommunalen Ebene ist, im Stadtrat oder Bundesregat, es werden unglaublich viele Gesetze erarbeitet, die an der Theorie sich wunderschön anhören, die aber gar nicht umsetzbar sind. Ja, umsetzbar sind zum einen, weil man eben es wirklich faktische Gründe gibt, die dagegen sprechen, die gegenwärtige Gesetzeslage oder weiß wie, dagegen spricht und so weiter und so fort und deshalb auch später kassiert werden. Oder aber deshalb nicht umsetzbar sind, schlicht und einfach, weil diese Seite auch Interesse hat. Und es ist nicht selten, dass wir sagen, die Bürokratie mit zu sprechen sagt, naja, setzt das doch selbst um. Ja? Ihr habt uns nicht gefragt, wir sind nicht gefragt worden. Ja? Dann macht das doch selbst. Der entscheidende Punkt aber, warum dieses dieses Verständnis von Politik, wenn man sagen, zum Scheitern verurteilt ist, ist, dass er ein absolut reduziertes Politikverständnis hat. Es versteht eben Politik, ja, nur in diesem äußerlichen Sinne. Ein Kampf um Einfluss, wie wir das in diesem ersten Spiel hatten, ja, dann irgendwelche Gesetze, die möglichst mir dienen. Da geht es gar nicht mehr darum, was die ursprüngliche Frage war, sondern die Frage ist hier, ja, was sind die Interessen der Organisationen, die hier beteiligt sind, der Parteien und der entscheidenden Lobbygruppen, die da noch Einfluss nehmen können. Ja, und dann eben wieder Umsetzung. Ja. Und zwar eine Umsetzung durch staatliche Institutionen. Und es wird übersehen, und das ist das Entscheidende, dass Politik, aber letztendlich genau dieser ganze intermediäre Raum ist. Das ist genau, was Bürgergesellschaft immer, auszusagen versucht. Politik ist mehr als, staatliche Politik. Ja. Ich will das an einem kleinen Beispiel illustrieren. Ich habe, wir haben drei Kinder. Wir ziehen in ein Wohnbaugebiet und es gibt dort keinen geeigneten Spielplatz in der Nähe. Ja? Und wir sind aber der Meinung, unsere Kinder sollten Spielplatz haben. Das ist ein Punkt, wo wir der Meinung sind, es sollte einen öffentlichen Spielplatz geben. Ja? Also einen Anspruch, den wir haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist die herkömmliche. Ich versuche irgendwie Einfluss zu nehmen auf den Stadtrat, dass man doch einen Spielplatz in der Nähe bauen soll. Es ist fürchterlich mühsam. Ich muss irgendwie Zugang haben zu diesen entscheidenden Gruppierungen, Parteien, wer weiß, wie Bürgermeister. Ja? Und im zweiten Fall läuft es dann auch eher nicht offen ab, sondern eher über Klüngeln und so weiter, wenn man Geschick und Macht dazu hat. Ja? Und wenn ich Glück habe, wird dann auch irgendwann entschieden nach 2 Jahren und innerhalb von nochmal 2 Jahren wird dann ein Spielplatz gebaut und irgendwann in 4 Jahren ist dann der Spielplatz fertig. Das Problem ist, dass in der Zwischenzeit meine Kinder, ja, schon nicht mehr den Spielplatz benötigen, weil sie schon alt genug sind, das Ding wahrscheinlich auch irgendwie so gebaut worden ist, dass es meinen und den Vorstellungen der Kinder gar nicht entspricht, ja, weil das irgendein Bauingenieur war, und das Ding auch relativ teuer ist. Die andere Möglichkeit ist, ja, ich erkenne, dass es in dem Viertel andere Familien auch gibt. Zufällig. Vom Einkaufen, man weiß, man läuft da rum und ach, und kommt ins Gespräch und was, sie haben auch und was, ja. Man tut sich zusammen, man erkennt, man hat ein gemeinsames Problem, ein gemeinsames Interesse, ja, man versteht es vielleicht auch. Ja. Der eine ist zufällig im Kirchenvorstand, ja, es ist immer interessant, wenn man mit mehreren Personen hier zusammensitzt, irgendjemand kennt immer irgendjemand, ja, der irgendwie da helfen kann. Das ist ja die Stärke von Netzen. Und die Kirchengemeinde ist manchmal bereit, ein Grundstück oder die politische Gemeinde, das kann natürlich auch aus einer Kooperation dann bieten, ist bereit, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, ja, für eine bestimmte Zeit. Und der eine arbeitet im Baumarkt und der andere arbeitet dort und man tut sich eben zusammen verschiedene Nachmittage und baut diesen Grundstück selbst. Es geht viel schneller, es kommt wirklich das raus, weil die Kinder auch mithelfen und so weiter und so fort, was man sich wünscht. Ja. Es ist viel günstiger, auch in der Unterhaltung zum Beispiel, weil man das selbst gebaut hat, deshalb schätzt man es auch mehr wert, man pflegt das mehr und so weiter und so fort. Das ist einfach nur ein ganz einfaches Beispiel für das, was Bürgergesellschaft, was Vernetzung, im Prinzip, was jetzt hier gelaufen ist, bewirkt und zeigt. Das heißt, eine Grunderkenntnis wird hier deutlich, ja, nämlich die, dass sich Probleme besser lösen lassen, ja, wenn man die versucht, möglichst frühzeitig die für die Umsetzung Gesundheit, die für die Umsetzung eines Problems notwendigen Personen mit einzubinden. Ja. Dafür gibt es das Ganze wird dann in einem Slogan zusammengefasst, nämlich das System, das ist jetzt ein bisschen Systemsprache, aber es geht einfach darum, möglichst das Problemsystem, ja, in einem Raum, ja, zu holen. Und darum knüpft jetzt meine Überlegungen an. Nämlich, also wie gesagt, ist es deutlich, dass ich auch eine klassische Erfahrung, je mehr ich mitgewirkt habe an der Erarbeitung einer Lösung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass ich bei der Umsetzung auch mit einbringen werde. Und je weniger, das Gefühl habe, dass ich eine Chance hatte, gehört zu werden, Einfluss zu nehmen, desto mehr sage ich, dann mache ich das selbst. Ja. Das werde ich gleich erläutern. Raum kann, das ist genau der Punkt der Ahnung. Es kann ein realer Raum sein, es kann ein virtueller Raum sein. Das erläutere ich nicht gleich. Das erläutere ich nämlich jetzt an einer zweiten Grafik, die das nochmal ein bisschen anders darstellt. Wir haben bisher ein, wie soll ich sagen, zweidimensionales Politikverständnis. Entweder denken wir über auf einer thematischen Ebene, ja, politische Themen oder Issues, wie man im Englischen sagen jetzt, also um was geht es. Das ist eine meistens auch sehr ideologische Diskussion bei mir. Also es gibt verschiedene politische Themen, Fragestellungen, Probleme, ja, also die Ortsumgehung, Straße auf der kommunalpolitischen Ebene, Rentenpolitik und so weiter und so fort, ja, der Spielplatz, ja, Migrationspolitik, also sind verschiedene Themen. Und da bin ich jetzt Experten. Und Ministerien sind so strukturiert und Parteien, das kann man sagen, jeweilige Sprecher dafür und so weiter und so fort. Und die Parteien unterscheiden sich in dem, im Prinzip, wie soll ich sagen, da eine fertige, man kann sagen, ja, wie wenn man so eine farbliche Folie dafür umspannt. Die haben auch eine bestimmte, kann man sagen, Grundeinstellung, die mehr oder weniger konsequent auf alle verschiedenen Themen übertragen. Ich weiß, mehr Staat, weniger Staat oder was da gibt. Die zweite Ebene, die dominant ist, in der überwiegend politisch gedacht wird, ist diese Akteure. Also wer? Ja. Da geht es zum einen in der politischen Ebene. Also das Thema Ordnung der Straße taucht auf der kommunalpolitischen Ebene auf. Man versteht ja auch als Kommunalpolitiker. Ja. Andere Themen tauchen auf Bundes- oder EU-politischer Ebene auf. Zum zweiten ist aber diese Akteurebene auch, wen, wer ist mit betroffen, wen muss ich mit einbeziehen? Also das Thema Ortsumgehungsstraße kann man in der Zwischenzeit immer schlechter lösen, ohne irgendwie die verschiedenen Bürgerinitiativen wenigstens dann zu hören. Ja, sonst ist der Prozess sehr groß. Das heißt, es wird also deutlich, wenn ich das Thema Ortsumgehungsstraße lösen will, was auf kommunalpolitischer Ebene auftaucht, deshalb ist der Stadtrat zuständig, muss ich also Bauexperten und ja, verschiedene Initiativen mit einbeziehen. Das Entscheidende ist, dass die dritte Dimension fast nicht im Bewusstsein ist. Und das ist genau die der politischen Technik, nämlich das Wie. Ja? Also ich nenne es mal der Verfahren. Ja? Wie kann die Entscheidung, ob eine Ausbildungsklasse gebaut wird, wenn ja, wo und wie, entschieden werden? Und was da einfach offensichtlich ist, ist, dass wir so etwas wie eine Wand haben. Eine Wand haben, man kann ja auch eine Fantasiegrenze, eine Fantasieschranke in den Köpfen der Leute. Das heißt, von den möglichen Verfahren, die möglich wären, wird ein ganz kleines Set, ein ganz kleines Spektrum an Verfahren verwendet. Es sind klassischerweise, ich würde sagen, man würde sagen, Command and Control, es sind sehr stark hierarchische Verfahren. Ja? Das ist einfach ein schönes Beispiel, ist zum Beispiel die Workshops, die Konferenzen, die jetzt werden. Die sind meistens nach wie vor noch einer Rede von Johann zu. Dabei gibt es seit den letzten 20, 30 Jahren eine ganze Vielzahl von neuen Konferenzmethoden. Ja? Es gibt, wie man sagt, hunderte von Möglichkeiten, wie man einen Workshop und einen Vortrag gestalten kann, modellieren kann. Ich meine, es ist auch schon vieles besser geworden, kein Thema. Aber wenn man sich mal den typischen Wissenschaftler-Typ anschaut. Ja? Das heißt, die Leute sind super genial. Du hast einen Professor, der ist Experte in, wer weiß wie, ja? Man sagen, Kernphysik oder so weiter und so fort. Aber wenn es darum geht, wie er dieses Wissen vermittelt, ist er steinzeitig. Und das ist genau ein Problem, was wir haben. Wir versuchen, politische Probleme des 21. Jahrhunderts mit politischen Techniken des 19. Jahrhunderts zu lösen. Ja? Wir sind also, man kann sagen, im IT-Bereich und im Biotechnikbereich und so weiter und so fort unglaublich innovativ, aber unsere politischen und sozialen Techniken sind absolut veraltet. Ja? Und wir erkennen nicht, dass es ein riesiges Set, ein riesiges Spektrum, ja, an innovativen Verfahren gibt. Und da kommt genau dieses rein. Was diese innovativen Verfahren zusammen haben, ist eben gerade, dass sie das System in einen Raum holen. Dass sie erkennen, wenn ich wirklich eine nachhaltige Lösung haben will, wenn ich wirklich sicher gehen will, dass die relevante Information eingegangen wird, wenn ich wirklich sicher sein will, dass das, was dann erarbeitet wird, auch wirklich umsetzbar ist, ob ich es mal sagen, auf einem indirekten Wege, ohne dass quasi eine Art Gesetz entscheidet werden muss. Gesetz bedeutet ja immer, dass eine Regelung für alle verbindlich ist. Der Vorteil an diesen Intermediären ist, dass sie wirklich nur, wie soll ich sagen, freiwillig, dass die Leute selbst einsehen, hier ist ein Problem, wir machen das selbst. Wir brauchen ja keine Verordnung von der Stadt. Wenn die Stadt den Spielplatz verordnet, dann kommen nicht gleich die anderen Viertel alle an und sagen, haha, wir auch. Ja. jeder, der in der Kommunalpolitik tätig war, weiß das. Ja? Wenn die Bürger das selbst gemacht haben, ja, hängt das natürlich auch ein bisschen davon ab, wie vital ein Viertel ist. Gut. Also, das heißt, dieses System in einen Raum zusammenholen ist die Kernaussage, und die Kernaussage, ich nenne gerade dieses Denken jenseits, ich muss sagen, dieser Denkwand. Das nenne ich prozedurales Denken. Das ist die Erkenntnis auf das Wie kommt es an. Egal welches politische Problem ich habe, ja, wird immer die Frage sein, wie muss das Verfahren aussehen, damit ich, mal bildlich gesprochen mit der Sprache der Wirtschaft, gleich, die Stakeholder, die Betroffenen mit in den Prozess mit einbinde. Und wie dieses passieren kann, dafür gibt es 1001 Möglichkeiten. Zu denen gleich mehr.
Stakeholder
sind, man unterscheidet in der Wirtschaft ja zwischen Shareholder und Stakeholder. Shareholder sind im Prinzip bei Unternehmen die Anteilseigner, diejenigen, die das Unternehmen gehört, und Stakeholder sind diejenigen, wie soll ich sagen, die im Prinzip vom Betrieb des Unternehmens direkt betroffen sind. Das sind also die Angestellten, das sind die Familien der Angehörigen, das sind im Prinzip alle, die irgendwie durch den Produktionsbetrieb des Unternehmens, wie soll ich sagen, positive oder negative Auswirkungen haben. Also wenn das Unternehmen weiß, wie ziemlich viel Dreck produziert, dann sind die Stakeholders auch diejenigen, die zum Beispiel da von dieser Lärm- oder Schutzbelästigung und so weiter und so fort betroffen sind. Das heißt, im Prinzip kann man auch sagen, Stakeholder sind die Betroffenen. Und die Grundidee ist eben, die Betroffenen möglichst frühzeitig im Prozess mit einzubauen. Und ich will jetzt gleich noch vorstellen, wie das geht. Sie hatten?
Ja, ich würde sagen, wenn die sagen, 19. Jahrhundert, bleiben Sie in der Metapher Raum auch dort, die Zeit wäre auf der Zeitraum, beziehungsweise die Raumzeit. Das heißt letztlich, Fragen gesellschaftliche notwendige Arbeit, wer bezahlt die, werden die alle jetzt kostenlos gehandelt. Da kommen wir auch aus den kybernetischen Modellen nicht raus. Wie gesagt, also Zeit, also nicht als linearer Raum, sondern als Prozessualität. Ihr prozessuales Denken beinhaltet das ja quasi schon. Ne? Also da kommt man nämlich nicht ökonomisch, das braucht ja dann auch Zeit. Ne? Also,
das ist
ja nicht nur eine geografisch gerechte Moral.
Ja, ja, ich komme jetzt gleich zu mir. Wenn man das Verfahren geht, dauern ja alles. Mhm. Ja?
Was ist der besonders interessante, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, ist, wenn ich mal mein Beispiel mit dem Spielplatz zu bleiben, genau.
Ja.
Ich sehe halt die Gefahr darin, dass ich durch so eine Implementation von so einem Verfahren, sag ich mal, und irgendwie auf Zugang mit einbinden und bla bla bla, dass sich der Staat und die Stadt oder die Kommune, die staatliche Instanz, sehr schnell aus der Verantwortung rausschleicht, indem sie halt sagt, hier, du bist dein Spielplatz, dann machen wir auch. Und unter Umständen aber ja, sich insofern aus der Verantwortung raus, dass sie zwar sozusagen erkannt hat, sie kommt vom Rum, weil irgendwie Leute irgendwie die wollen es halt haben und können dann das Kriegen machen, dann Ärger sozusagen, das als Befriedigung zu nehmen.
Ja.
Direkt auf der
Ich überlege gerade, ob ich jetzt sofort eingehe, ich mache das aber. Weil es natürlich eine absolute, wie soll ich sagen, grundsätzliche Frage ist. Also erstens mal, also, die Idee oder der Begriff der Bürgergesellschaft wird heute meistens missverstanden und missverwendet von fast allen Politikern. Die meinen immer nur dieses Intermediäre, also die meinen so nach Motto, die haben jetzt kein Geld mehr, jetzt macht ihr. So wird es in der Öffentlichkeit verwendet. Und das Interessante ist, dass dieser Begriff der Bürgergesellschaft, der Zivilgesellschaft, ja eine, wie soll ich sagen, Erfindung ist, die aus den, wie soll ich sagen, friedlichen Revolutionen in, wie soll ich sagen, Ostmitteleuropa kommt. Und die Idee ist eigentlich die, dass wir die Gesellschaft von der Idee des mündigen Bürgers neu denken. Und zwar die gesamte Gesellschaft, das heißt auch den Staat, auch die Wirtschaft. Und nicht nur diesen intermediären Raum, nicht nur diesen Zwischenraum. Das heißt zum einen, und da will ich vielleicht das ganz kurz präzisieren, welche drei Ebenen da zustande kämen. Ich habe vor, dazu bin ich überhaupt auf dieses Thema auch gekommen, also ich habe vor drei, vier Jahren habe ich ein sogenanntes Bürgergutachten durchgeführt. Das ist eines von diesen innovativen Verfahren, was ich gleich noch vorstellen werde. Insgesamt haben 100 Bürger per Zufall ausgesucht, aus der Bevölkerung teilgenommen, in 5 sogenannten Planungszellen. Die Frage war, unter welchen Bedingungen sind Bürger, seid ihr letztendlich bereit, eine aktive Rolle zu spielen, mehr öffentliches Engagement, mehr Verantwortung zu ergreifen? Und was deutlich wurde, war, dass 3 Ebenen von diesen Gutachtern, manche würden sagen Laiengutachtern, erarbeitet wurden. Und das Interessante ist, und gerade die letzte Ebene ist genau, kommt dann auch auf deinen Punkt. Die erste Ebene ist das, was ich hier eben dargestellt habe, dieses sogenannte bürgerschaftliche Engagement. Das heißt, Bürger erkennen, dass sie eigentlich auch selbst viele Sachen machen können, die müssen nicht auf den Staat warten. Ja? Das ist ein Problem und ob das jetzt in Nachbarschaft oder so weiter und so fort, ich packe das selbst in die Hand. Da kann der Staat auch schon sehr viel tun. Er kann Bürgerbüros oder Quartiersmanagement, gibt es ja viele Beispiele dafür. Der Staat taucht als Moderator auf, als Animateur auf, er informiert Bürger, stellt manchmal auch Räumlichkeiten zur Verfügung und so weiter und so fort. Die zweite, würde sagen, Ebene ist die sogenannte Bürgerbeteiligung. Das heißt, Bürger werden in diesen Gesetzgebungsprozess, in dieser Phase, mit eingebunden. Gesundheit. Das ist also beispielsweise Planungszellenverfahren, ja? Konsensuskonferenzen und so weiter und so fort. Das heißt, ich stelle dir ein Verfahren gleich vor, dass der Planungszelle, das ist wie gesagt ein Verfahren, wo nehmen wir das Beispiel aus dem Geostaat. In solchen Bauprojekten wird das in der Zwischenzeit relativ viel eingesetzt. Man lädt 25 pro Planungszelle 25 Bürger ein, per Zufall aus der Bevölkerung. Die bekommen auch beziehungsweise eine Art Honorar, eine Art Einkommen, weil sie wirklich Arbeit leisten. Ein Verfahren geht üblicherweise 4 Tage lang. Sie werden freigestellt vom Beruf, die bekommen auch einen Verdienstausfall. Mütter und so weiter und so fort bekommen Kinderbetreuung organisiert und so weiter und so fort. Also es gibt kein Verfahren, was repräsentativer ist, wo wirklich fairer, wo jeder die Möglichkeit hätte teilzunehmen. Und gerade bei solchen kommunalpolitischen Themen ist es schon vorgekommen, dass sogar die Hälfte der Angeschriebenen teilgenommen hat. Das ist unglaublich. Also jeder weiß, eine Umfrage macht, der kann happy sein. Wenn du mehr als 30% Rückmeldung hast, dann ist das eine Sensation. Ja? Und wenn wir sagen, wenn also die Hälfte der Leute sogar teilnehmen, ja, 4 Tage lang, dann muss das wirklich was Besonderes sein. Das ist aber, das war natürlich in der Stadt Lengerich, weil das war einfach, das gesamte Stadtzentrum wurde neu geplant und da haben natürlich alle was zu sagen gehabt. Wollten alle da mitmachen. Dieses Verfahren geht 4 Tage und innerhalb von diesen 4 Tagen haben alle Gruppierungen, die der Meinung sind, die haben irgendetwas in diesem Bezug auf die Ortung, die Straße oder Innenstadt oder weiß wie zu sagen, die Möglichkeit dort Einfluss zu nehmen. Das ist wie eine Jury. Ja. Das ist allerdings relativ moderiert. Also das heißt, nicht alle kommen gleichzeitig, sondern man teilt über diese 4 Tage das Problem in Teilschritten auf. Man arbeitet quasi so Stück für Stück dem Ergebnis entgegen, weil was am Ende vorliegt, ist, dass man sagen, also nochmal kurz vom Ablauf her, es sieht also immer so aus, man hat immer einen Informationsblock, ungefähr halbe, dreiviertel Stunde, wo man weiß, wie es geht zur Frage, keine Ahnung, brauchen wir überhaupt die Straße? Das wissen wir wahrscheinlich nicht mit einer Sitzung, da braucht man vielleicht 2, 3 Sitzungen. Da kommen die ganzen Initiativen, Befürworter von dafür und dagegen. Da geht es doch nicht darum, wie die Straße aussehen wird, nur ob wir eine brauchen. Ja? Und danach teilt man diese 25 Gruppe immer per Zufall auf, dass die Zusammensetzung immer unterschiedlich ist, in 5er-Gruppen auf. Man hat also 5 5er-Gruppen und die erarbeiten jetzt konkret Schritt für Schritt ihre Empfehlung. Und am Ende wird jede dieser 5er-Gruppen ein ganz konkreter, die haben dann so einen Bauplan, ja, und haben dann so Materialien und die zeichnen dann ganz genau auf, ja, wo Brücke, also wo die Straße entlang führt und ob man jetzt eine Brücke baut oder einen Tunnel oder wer weiß was. Das Spannende ist, erstens mal sind Leute dabei, wo die meisten Experten davor sagen, wie sollen die entscheiden? Am Ende dieses Verfahrens, ja, sind diese Leute besser informiert, wie die meisten Experten, die davor stehen. Die Experten sind zwar in ihrem eigenen Fachbereich nach wie vor noch stärker, aber Politik ist immer systemübergreifend. Eine Ortsumgehungsstraße ist eben nicht nur eine bautechnische oder verkehrstechnische Frage. Da kommen tausende von anderen Aspekten mit rein. Und gerade diese Vielzahl der verschiedenen Perspektiven einzubinden, das ist die Stärke dieses Verfahrens. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, vielleicht noch eine entscheidende, interessante Aussage. Das Faszinierende ist, ich habe bis jetzt noch von keinem Fall gehört, und das Verfahren ist von einem deutschen Professor in Wuppertal entwickelt worden, vor jetzt schon fast 30 Jahren, wo die Meinungen der verschiedenen Laiengutachter relevant auseinandergegangen wären. Und es gab Planungszellenverfahren mit 10 oder mit 12 Teilnehmern zu auch komplexen Fragestellungen, Kernenergiepolitik. Die Telekom hat das mit ISDN durchgeführt und so weiter und so fort in den 80er Jahren. Also es geht auch nicht nur für politische Themen im Allgemeinen. Das Faszinierende ist, dass also diese 5 Gruppen, und meistens führt man ja mehr als eine Planungszelle durch, 4 oder 10 oder so weiter, die kommen zu, ich würde sagen, fast identischen Ergebnissen. Und das ist ja genau die Kernfrage, in die die Politik immer dreht. Wie kommt Vernunft in diese Entscheidung rein? Gibt es sowas wie Common Sense? Ja? Und das ist ein unglaublich faszinierendes Verfahren. Aber das Entscheidende ist, sie treffen noch nicht die Entscheidung. Ja? Also sie legen wirklich eine Empfehlung vor, man sagen, die dann vom Stadtrat angenommen werden kann oder nicht. Wenn ein Stadtrat sich dazu entschlossen hat, das zu machen, ist die Erfahrung bis jetzt gewesen, ist es fast immer umgesetzt worden, weil es politischer Harakiri wäre nach dem Motto. Es ist ein unglaublich öffentlicher Prozess, er ist hundertprozentig transparent. In diesen Arbeitsgruppen sitzt auch kein Moderator, da sind die Bürger unter sich. Ja? Und jeder Bürger kann sehen, welche Information einfließt. Ja? Und da ist keine Informationsseite ausgeschlossen. Das ist nur ganz kurz abschließen, weil die dritte Ebene, und da kommt es genau dann hier um die Frage auf, das ist die der direkten Demokratie da. Ja? Dass nämlich die Laiengutachter, also jetzt sind Bürgergutachten, was ich da erzähle, gesagt haben, wir brauchen nicht nur eine stärkere Förderung im Sinne von, wie soll ich sagen, quasi Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement. Wir brauchen auch nicht nur eine viel stärkere Ausweitung und Einbindung von Bürgerbeteiligungsverfahren, sondern, das war, ich glaube, 95% der Teilnehmer haben das gesagt, wir brauchen auch mehr direkte Demokratie. Und zwar eine wirklich offene. Also zu jedem Thema, also im Prinzip Schweizer Modell. Ja? Das heißt, gerade das, was du sagst, wir wollen nicht die Gefahr haben, dass die Politiker sagen, okay, mach das mal so, aber die Entscheidungen treffen wir nachher noch selbst. Ja? Das heißt, was die Laiengutachter gesagt haben, wir brauchen dieses dreistufige Modell. Ja? Wir können auch nicht von oben anfangen, direkte Demokratie alleine bringt es auch nicht. Weil wer gewährleistet, dass die Entscheidungen gut sind? Gerade diese zwei Schritte. Der erste Schritt sorgt dafür, dass nicht zu viele Fragen politisch entschieden werden müssen. Weil die erste Aussage ist, versucht es doch lieber selbst. Wir geben euch Hilfe, dass ihr das selbst zustande bringt. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, wenn dann beispielsweise das Viertel es immer noch nicht geschafft hat, einen Spielplatz irgendwie zu bauen, ja, dann kommt diese zweite Stufe. Dann sagen wir, okay, dann lasst uns mal sagen, das muss nicht Planungszellenverfahren sein. Das können, ja, da gibt es zig andere Verfahren. Also ich bin in der Akademie für tätige Vorabschätzung im Beirat. Da wird jetzt gerade ein Leitfaden rausgegeben mit über 40 Verfahren. Nur auf dieser Ebene. Genau, Stuttgart, ja. Also das ist eine unglaubliche Vielzahl, was es hier schon gibt an politischen Techniken. Ja. Und wenn wir sagen, dann dort eine gute vorbereitende Grundlage geliefert worden ist oder andere Initiativen kommen oder was, wir wollen ein Spielplatz für uns, ja. Wir sagen, dann gibt es diese konkurrierende Gesetzgebung. Wenn der Stadtrat eben pennt, ja, dann wir sagen, nehmen es die Bürger selbst in die Hand und sagen, wir wollen das. Also ich finde das persönlich, und ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist das Ergebnis, wenn wir sagen, von diesem Gutachten. Ich hätte davon eine ganz andere Position, habe mich davon überzeugen lassen. Ich finde das ein sehr ausgewogenes Modell, weil es nicht auf ein einziges Instrument setzt. Und das ist so eine ganz große Gefahr, die man auch gerade in diesem ganzen, wie soll ich sagen, es gibt ja Verfahrensexperten in Deutschland, das ist kein Thema. Aber das Problem ist, es gibt das schöne Bild, gib ein Kind einen Hammer in die Hand und die ganze Welt besteht aus Nägeln. Ja? Das heißt, die meisten Experten, Verfahrensexperten, haben so 1, 2, 3 Verfahren, die sie einfach kennen. Ja? Planungszelle oder irgendwie oder direkte Demokratie und so weiter und so fort. Und die Gefahr ist, dass sie versuchen, mit diesem Werkzeug alle Probleme zu lösen. Und was ich sage, ist, es gibt ein riesiges Set an Verfahren, das ist auch noch lange nicht erforscht. Und dieses Set an Verfahren holt zum einen den Raum real zusammen, das ist wie das Planungszellenverfahren, wie direkte Demokratie und so weiter und so fort, na, direkte Demokratie schon, aber also wie auch über jetzt Bürgerschaftsengagement und Bürgerbeteiligungsverfahren. Ja. Zum Zweiten kann aber dieser Rahmen auch virtuell sein. Ja. Das ist, was im Open Source angewandt wird. Ja. Die Leute kommen
man sagen, nicht unbedingt real zusammen, aber sie wirken in einem Netzwerk, man sagen, zusammen. Und keiner hat das jetzt erforscht. Es gibt keinen Lehrstuhl. Ich war letztes Jahr für die Hessische Technologiestiftung zuständig für Projektentwicklung. Ja, es gibt für jeden, wie man sagen, Scheiß, gibt es ein Technologiezentrum. Es gibt keine noch so ausgefallene naturwissenschaftliche, wie soll ich sagen, ja, Entwicklung, für die es nicht irgendwo in Deutschland jetzt ein Transferpark, Technologiezentrum, Förderzentrum oder sowas gibt. Für politische Innovation, für politische und soziale Technologien gibt es kein einziges.
Vorschlag sofort hier jetzt umsetzen, schnell Fäden alle hier hin und umgekehrt, ich werfe die alle zurück, wir gründen euch jetzt hier hin.
Das ist der Grund, warum ich auch hier bin. Weil ich genau an dieser Dichte natürlich denke. Ja, klar. Ja. Und das ist nämlich das Interessante, wenn es überhaupt Ansätze gibt, es gibt natürlich Personen, die sich so ein bisschen beschäftigen, es gibt die Stiftung Mitarbeit, ja, in Bonn, ja, eine sehr aktive, also ganz tolle Organisation, die in diesem Bereich sehr viel tut. Ja, die bieten auch Coaching an, Schulungen und so weiter und so fort. Also wenn irgendjemand von euch zum Beispiel da mal Interesse hat, ja, die bieten tolle Sachen an. Ja. Oder die Stiftung, die Aktivität von der Stiftung Baden-Württemberg, die machen in diesem Bereich auch etwas. Ja. Auf dieser Ebene, wie gesagt, das ist auch der Grund, dass ich dazu gekommen bin, es gibt massig von Open Source, wie soll ich sagen, Projekten, aber wie man die Erfahrung, wie man hier sammelt, auch hier anwenden kann. Und wie man die Erfahrung, die man hier sammelt, auch hier anwenden kann. Ja? Das wird noch viel zu wenig ausgetauscht. Und da sehe ich, würde sagen, wirklich, würde sagen, keine Ahnung, das ist so die Kernspalte, wo so die Reaktion jetzt da passiert. Ja.
Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Ne?
Ich glaube 12, ja?
Ja, ein paar Minuten vorher aufhören, damit es der andere
auch weiß. Also damit das auch jetzt, wie soll ich meinen
Vortrag machen? Könnt ihr denn das Verfahren nochmal zumindest in Chrome-Katalogen sehen, dass es da noch gibt?
Ja. Nein, ich habe jetzt erst mal eine Frage. Ich würde
auch sagen. Sind wir jetzt eigentlich in der Fragerunde an sich? Oder?
Ich würde diese Katalogisierung noch als Teil des Vortrags machen, aber jetzt erstmal, wenn das keine absolute Grunddiskussion frei ist, gehe ich jetzt noch hier an.
Mir fehlt ja was. Ja, und zwar glaube ich halt nicht, dass die Problematik nur mit diesen drei Richtungen Akteur, Thema und Verfahren irgendwie darstellbar ist. Es fehlt mir die Struktur von der Gesellschaft, die halt vorhanden ist. Also zum Beispiel, wer liefert mir denn die Informationen anhand derer, ich dann irgendwelche Gremien entscheiden kann oder nicht entscheiden kann, überhaupt welche Grundlage an Informationen hat. Und wie bringt sie her? Das ist ja auch einfach ein Machtinstrument, Informationen zu vorzuenthalten oder zu verfälschen.
Ja, also ich würde das genau, was ist Politik? Politik ist genau der Rahmen dazwischen natürlich.
Ja. Wer zum Beispiel entscheidet, wie viel Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, ohne Geld wird auch dieses nicht funktionieren, weil es ja immer noch trotzdem an sich kapitalistisch bleibt. Daher fehlt mir einfach die...
Ich würde dann vielleicht selber darauf antworten wollen, wie ich es verstanden habe. Also ich sehe das einerseits als Modell, innerhalb dieser Gesellschaft oder innerhalb dieser, sage ich jetzt mal, westlichen Gesellschaften, die eben geprägt sind durch den starken Parlamentarismus, parlamentarische Verfahren, durch juristische Verfahrenswege, diese Sachen wieder aufzubrechen, um letztendlich konkrete Probleme soweit wie möglich unten vor Ort zu lösen. Dann sehe ich auch durchaus eine Chance, sich vom Staat, also ich würde gerne den Staat abschaffen als solchen, den Staat als solchen auch aus, nicht nur aus der Verantwortung zu nehmen, sondern ihm auch seine Rechtfertigung, dass er in unsere Prozesse eingreifen kann oder weiteres, auch wegnehmen können. Also dass man sozusagen viele Prozesse in die eigene Hand nimmt, sich unabhängig macht, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, es geht auch nicht so glatt, wie das vielleicht jetzt aussehen könnte, und durch andere Institutionen setzen, in denen das Machtverhältnis, was wir heute spüren, durch diesen Staat auflösen könnten. Das Problem ist nämlich, was ich hier durchaus sehe und was auch hier ausgeblendet ist, ist, dass die existierenden Machtverhältnisse die auch aufgrund verschiedener ökonomischer Möglichkeiten und auch aufgrund blanker Machtverhältnisse, also wir sind so zum Gewaltmonopol des Staates und seinen Durchsetzungswillen, dass das natürlich da drin nicht enthalten ist. Und wenn es dann wirklich mal zu einer Frage kommt, die Grundfesten des Staates angreifen sollte oder gewisse Grundfesten der Gesellschaft angreifen sollte, dann hilft das Verfahren nicht. Aber für viele kleine Verfahren, sei es der Kindergarten, sei es der Kinderspielplatz und sowas, ist es, denke ich, durchaus ein brauchbares Mittel, auch um Leuten wieder die Möglichkeit zu geben, eigene Projekte in die Hand zu nehmen, die auch, würde ich mal so sagen, auch hier aus pädagogischen Sinne zu zeigen, es geht auch ohne Big Brother sozusagen anzurufen.
Das ist jetzt die Kunstdiskussion. Ich würde aber ganz gerne noch sagen, vielleicht kann ich da auch ein bisschen was entschärfen, wenn ich das jetzt noch ein bisschen erkläre. Also, die Kernaussage meines Vortrages ist eigentlich eine ganz einfache, aber im Kern revolutionäre, nämlich die, auf das Wie kommt es an. Ja, ich sage da nicht mal sagen, wie dieses Wie aussieht. Ich sage einfach nur, achtet bitte darauf, wie ihr die Sache anpackt. Das ist die erste. Die zweite ist, überlegt doch mal, ob es sich neue Möglichkeiten gibt, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, das zu tun. Überlegt doch mal, müsst ihr es denn immer so machen wie bisher? Ja? Es ist, wie gesagt, meine Erfahrung letztes Jahr bei der Technologiestiftung, die sollen Innovationsförderung betreiben, aber wie die es getan haben, war einfach steinzeitlich. Die haben sich überhaupt gar nicht Gedanken gemacht. Ja? Sie haben einen Businessplanwettbewerb gemacht. Warum? Weil Bayern es auch gemacht hat und weil McKinsey ihnen das angeboten hat. Ja? Für viel Geld. Ja? Das heißt also, ich bin immer wieder erstaunt und wir sind schockiert darüber, ob das auf der politischen, ob das auf der wissenschaftlichen, ob das auf der unternehmerischen Ebene ist. Die sind vielleicht noch mit am innovativsten. Ja? Wie wenig da überhaupt auf dieser prozeduralen Ebene, auf dieser Wie-Ebene gedacht wird. Ja? Also auch, wenn man sich einen Kongress organisiert, die Leute, man zerbrechen sich den Kopf darüber, welche Themen wollen wir diskutieren, ja? Welche Sessions brauchen wir, wen laden wir ein, aber darüber, wie wir das machen können, ja? Bin ich mit relativ wenig Zeit, ja? Verschwendet, bildlich gesprochen. Ja? Dabei würde ich, also ich lebe ja davon, dass ich sehr viele solche Verfahren konzipiere, ich gehe von dieser Seite aus. Ja? Dass ich, obwohl ich nicht davon aus, das ist dann die Antwort, ja? Aber ich verwende die meiste Zeit darauf, zu überlegen, wie. Ja? Also bin wie ein Pfadfinder. Ja? Ich bin Entscheidern, ja? Die also ein bestimmtes Problem haben und wissen, sie können das nicht alleine lösen, die müssen irgendwie andere Leute mit einbeziehen. Und die können sich diese Leute nicht kaufen, die können auf jeden Fall nicht weder mit Geld noch mit Macht dieses erreichen, sondern die müssen irgendwie die Leute dazu bewegen, mitzumachen. Ja? Das ist diese alten Verfahren, die funktionieren auch mit Macht, da kann man die Leute zwingen. Ja? Die neuen Verfahren, die funktionieren nicht mehr so einfach mit Macht. Ja? Da muss man irgendwie den Leuten was anbieten, man muss ihnen reale Chancen anbieten. Planungszellenverfahren funktioniert nicht, wenn die Bürger von Anfang an das Gefühl haben, der Stadtrat nimmt es nicht ernst. Deshalb zum Beispiel ein Planungszellenverfahren ist nur dann sinnvoll durchzuführen, wenn der Stadtrat den Auftrag gibt. Der Stadtrat, nicht irgendeine Bürgerinitiative. Ja? Die Entscheider müssen einen Auftrag geben, sagen, wir wollen so ein Bürgergutachten. Ja. Und das heißt, was die Strukturen belangt, ganz kurz, die Politik findet immer in diesem realen Raum statt. Und die Strukturen sind genau die Art und Weise, wie man es eben tut. Das sind im Prinzip, wie soll ich sagen, die geronnenen Verfahren. Ja. Und natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, die bisher herrschenden Verfahren waren eben alles andere als transparent. Ich muss sagen, diese innovativen Verfahren sind interaktiv, sie sind partizipativ und sie sind transparent, sie sind sehr offen. Ja? Das ist das Merkmal, was eigentlich alle diese Verfahren zusammen haben. Ob sie jetzt mal sagen, quasi internetbasiert sind oder ob sie jetzt mal sagen, physisch sind im Sinne, dass irgendwie die Leute real zusammenkommen. Ja? Und gut, ja, ich würde, wenn ich vielleicht noch darf, würde ich doch ganz gerne nochmal so ein bisschen ein paar Verfahren hier beschreiben. So ein bisschen, ja?
Ja, das wollte ich sehen auch mal. Die Linie ist
relevant. Ja? Also das ist, ich will vielleicht mal so die drei Quellen nennen, wo viele von diesen Verfahren herkommen. Die eine Quelle, von diesen Verfahren herkommen, ist aus dem Bereich der Bürgerbeteiligung. Das sind, wie gesagt, so ungefähr 50, 60 verschiedene Verfahren. Ja? Die jetzt alle aufzählen, wäre jetzt weit, aber es sind also, man sagen, Konsensuskonferenzen. Ja? Zukunftskonferenz kommt mehr aus dem zweiten Bereich. Aber ja, Zukunftswerkstätten, Ratschlagverfahren und so weiter und so fort. Das sind Verfahren, die überwiegend aus Europa kommen, ja, sehr viel aus Deutschland, aus Skandinavien und so weiter und so fort. Ja. Und sehr stark, wie soll ich sagen, aus, ich würde sagen, eher dem alternativen Bereich. Ja. So in den letzten so 20 Jahren entwickelt und praktiziert. Das sind die Einverfahren. Die runden Tische sind natürlich auch ein Beispiel dafür. Ja. Und da gibt es unterschiedliche und da gibt es auch kein Patentrezept. Also es ist immer je nachdem, was ein Problem man hat, wie unterschiedlich, wie konfliktbeladen die Situation ist und so weiter, wie groß der Kreis ist, der Person, die mit einbezogen werden müssen und so weiter und so fort. Ja, muss man immer überlegen, welches ist das beste Verfahren. Ja. Die zweite Ursache, oder die zweite Quelle, wo das Verfahren herkommt, das ist ganz interessant, ist das sogenannte Change Management, kommt aus der Wirtschaft. Ja. Das heißt, Unternehmen erkennen zunehmend, besonders wenn vielleicht zwei Unternehmen fusionieren, ja, dass sie nicht einfach mal so top-down, ja, sondern sagen, irgendwie eine Unternehmensvision, eine Unternehmensphilosophie der Welt erkennen kann. Das klingt nicht. Das kommt meist nur in meinem Kopf an. Ja. Wenn Sie also irgendwie McKinsey einheuern, ja, und sagen, schreibt für uns, wenn wir sagen, quasi eine Unternehmensphilosophie, die Leute beherzigen. Funktioniert nicht. Warum? Weil es waren Externe, die es gemacht haben. Ja. Das heißt, die Unternehmen realisieren auch zunehmend. Das ist schlicht und einfach nicht eine Frage der Moral, aber nur, sondern es zahlt sich aus. Es ist effizienter und effektiver, wenn diejenigen, die nachher was umsetzen sollen, auch mit einbezogen werden. Das sind sogenannte Change-Management-Verfahren, also Wandel von Organisationen, wie die Zukunftskonferenz, Future Search Konferenz, RTSC, ja, Appreciative Inquiry und so weiter. Das sind Verfahren, die kommen fast alle aus Amerika. Ja. Der Unterschied ist nur, dass die deutschen Verfahren normalerweise von irgendwelchen Moderatoren durchgeführt werden, die, wie soll ich sagen, 1.000 bis 2.000 Mark am Tag kosten und die amerikanischen Verfahren von irgendwelchen Consultern durchgeführt werden, die 4.000 bis 6.000 Mark kosten. Ja? Das ist einfach. Ja. Und der dritte Bereich, das finde ich ganz interessant, ist jetzt zunehmend, dass man eben auch Erfahrungen aus der Softwareentwicklung jetzt anfängt, wenn wir sagen, da zu übertragen. Aber das ist noch ganz am Anfang. Was jetzt diese, wenn wir sagen, ja, also das ist die real, real, im realen Raum holen und das ist wieder zu ändern. Ja, so, was diesen virtuellen Raum anbelangt, gut, da bin ich nicht der Experte, sondern auf diese Konferenz auch hier, aber es ist klar, dass man, also wir sagen, ob das jetzt die erste E-Group, die ersten Mailinglisten waren und so weiter und so fort, das war ja schon mal, weiß ich, von Arbeitstreffen gegründet, das von 10 Leuten, die wir davor waren, wo alles noch über das Telefon ging und über echte Treffen, ja, jetzt auf fast 200, ja, weil es natürlich ganz andere Möglichkeiten gibt. Okay. Also, man kann das natürlich, ja, jetzt auch in seinem Raumzeit gehen. Es ist klar, diese Verflüssigung ist natürlich durch diese neuen Medien ganz neu möglich. Und das Spannende ist natürlich die Kombination von Verfahren. Ja? Also beispielsweise beim Open Source Projekt zwischendurch solche Planungszellen da zu haben. Ja? Oder andere Verfahren zu haben. Also immer mal wieder, haben wir ja gestern auch gehört bei diesem, bei welchem Vortrag war das nochmal gut, über irgendjemand, also wie bei irgendeinem Debian oder irgendein anderer Vortrag war es, wo dann auch wirklich weil das Team ab und zu auch mal nach Norwegen eingeflogen wird und dann wieder auseinandergeht. Das ist so eine Kombination, ja. Und ja, das ist also mal sagen, so eine grobe Kategorisierung, was die Herkunft anbelangt. Und man könnte die Verfahren aber noch kategorisieren nach diesen Stufen. Ja? Sind das jetzt eher Verfahren, die im Prinzip Empowerment wirken, ja, empowerend, also befähigend wirken, ja? Sind es eher Verfahren, wo jetzt wirklich mal sagen, Vorlagen, ganz konkrete Vorlagen produziert werden? Oder sind das Verfahren, wo man auch eine Entscheidung getroffen wird? Also ein Problem, was ich bei Open Source immer sehe, ist, wer entscheidet nachher, welcher Patch kommt, wenn wir sagen, quasi in das nächste Release. Ja? Meistens ist das relativ bomb. Ja? Ich würde der Meinung sein, es wäre mal ein interessantes Verfahren. Ja? Warum nicht solche Art Planungszellen oder Fokusgruppen oder Konsensusgruppen oder was bilden, ja? Wo man im Prinzip per Zufall verschiedene Leute einlädt und die dann bestimmen lässt, was reinkommt. So, nee, das ist jetzt, wie soll ich sagen, mein Schlusswort, mein Schlusswort heißt einfach eine Aufforderung, mehr miteinander zu kommunizieren, was diese methodische Ebene anbelangt. Auf der sozusagen ideologischen Ebene werden ja wahrscheinlich wird immer Unterschiede geben. Das ist auch ganz sinnvoll und ganz fruchtbar so. Wir haben verschiedene thematische Schwerpunkte auch. Wir brauchen diese prozedurale Revolution. Und mein Vorschlag ist, so etwas wie ein virtuelles Technologiezentrum oder Forschungsentwicklungsprogramm für innovative politische Technik. Herzlichen Dank.
Hast du noch andere oder willst du es
einfach? Ich kann das auch selbst. So.
Also, ja. Schau mal, wie sie das.
Mach du das, du bist offizieller Moderator dann.
Ja, okay. Das ist mein Plan, dann gehe ich auf den ganzen Zeit.
sich jetzt eigentlich zuerst gemeldet?
Ich habe jetzt die ganze Zeit schon gesagt. Zwischen realen und virtuellen. Das Problem beim virtuellen, wenn wir die Definition von Virtual Reality und Cyberspace und Cyberpunk nehmen, dann ist das eine schwammige, nach Gibson definierte, nicht fassbare Vernetzung, die strukturiert werden muss, um Beziehungen herstellen zu können. Und die Amerikaner haben im Bereich der Politikassistenz, in einer Situation Rooms, jetzt Entscheidungssysteme aufgebaut, die nicht auf Geld basieren, sondern aufgrund der fernöstlichen Traditionen auf wie viel Wert, wie viel Freude, wie viel Schmerz wird durch solche Entscheidungen hervorgerufen, also auch über Generationen hinweg. Mhm. Stichwort Planetik, werden Ordnungssysteme geschaffen, die diesen real- und virtuellen Weltbezug herstellen, eben unter dem Strich, und deshalb möchte ich das in den Raum, was du da machst, hervorheben. Dein Raum ist sehr wichtig. Mhm. Wir brauchen auch noch Situationsräume, die die Disziplinen, die Größenordnungen und die Zeiten darstellen oder die über Sprache und Kulturen hinweg, was wir mit dem Herrn Feldmann machen, auch Themenräume oder Subject Spaces, nennen wir das, verbinden. Also gibt es mehrere Ansätze zu einer Dreiraumzeit, die all diese Räume versuchen zu verbinden. Ansonsten bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Und wir haben für den Robert Jung damals die dänische Planungsstelle, den Open Space, das Open Forum, auch die konsultative und auch das Opus-Verfahren aus Norwegen benutzt, um zu zeigen, wo sind die Quellen, wo hat der Robert Jung geschöpft. Und da freue ich mich, dass man vielleicht vertiefen kann.
Gerne, also das ist.
Ich habe jetzt einfach mal so auf dich draufgesetzt und denke mal auf euch, wo wolltest du drauf? Oder in mir auch. Achso, du auch. Der zuerst, mir ist egal. Und dann Lothar. Aber wolltest du eigentlich noch was sagen? Du hattest dich vorhin so gemeldet.
Ja.
Ansonsten kannst du ihm das Wort übergeben.
Ja, ich bin.
Nee, also wo ich jetzt konkretes Problem bei der Direktion oder auch etwas weitergedachten Übertragung von Entscheidungsmethoden vom Open Source jetzt in den realen Raum ist, dass die Entscheidungen bei jetzt Open Source Projekten überhaupt nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Ob jetzt der Kernel-Patch in den Kernel reinkommt oder nicht, ist im Endeffekt egal, weil wenn er sich im Nachhinein doch noch als gut herausstellt, weil er existiert ja parallel weiter, es gibt ja trotzdem Leute, die sich dafür interessieren, die dann das einfach unabhängig davon, ob es jetzt offiziell ist oder nicht, weiterentwickeln. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass es gut ist, kostet es überhaupt nichts, es entsteht keinerlei Verlust dadurch, dass die Entscheidungen dann revidiert werden und sagen, okay, dann machen wir es halt doch anders. Ich denke mal, dass das gerade bei Stadtplanung oder so, wo man sagt, dann machen wir den Spielplatz so und so und dann ist das eine feststehende Entscheidung. Dann macht das keinen Sinn mehr, parallele Konzepte zu entwickeln, wenn man einmal das Bauen angefangen hat, weil das wieder rückgängig zu machen, ist mit erheblichen Kosten auch
verbunden. Ja, man kann nicht alles zupflastern, so nach. Ja, das stimmt. Das ist ein grundsätzliches Problem. In der Politik, deshalb ist dieser Filterprozess, wirst du immer haben, brauchst du immer. Ja? Also ich meine, je größer eine bei 80 Millionen Einwohnern und dazu nochmal sagen, Milliarden, die im Prinzip auch irgendwie mal enger oder weiter tangiert sind, ist es klar, also immer so, wenn man dieses rein etatistische Politikverständnis hat, das ist ja das Schlimme, was wir im Augenblick haben. Deshalb haben wir auch diese unglaubliche Politikkrise. Und ich kann euch eins sagen, die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung ist nichts gegen den Frust in der politischen Kaste. Also wenn man mit Leuten redet, ob das jetzt aus Verbänden oder Parteien ist oder aus dem Parlament ist oder aus der Bürokratie ist, der Frust ist enorm. Die wissen am allerbesten, dass es scheiße ist im Augenblick, was sie machen. Aber die haben alle das Gefühl, sie kommen darauf nicht raus. Warum? Weil alle, wirklich fast alle in Deutschland, diese Fixierung darauf haben, der Staat ist derjenige und der Einzige, der eine Sache lösen kann. Das ist noch viel zu stark. Und dadurch ist die Politik im Augenblick mitgehangen, weil die Leute eben Politik und Staat gleichsetzen. Und der Kampf geht in erster Linie darum zu eröffnen, hier, Politik ist viel mehr. Ja? Das heißt, wir müssen nicht immer unbedingt alles auf dieser staatlichen Ebene lösen. Es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Und ich glaube, das ist schon durchaus auch eine Rede vom Open Source, zu fragen, muss es denn wirklich eine Entscheidung sein? Überhaupt, es gibt eine Vielzahl von Politikern und Politikern, da brauchen wir keine Entscheidung auf Bundesebene oder auf Landesebene und selbst noch nicht mal auf Kommunalebene. Also ich bin zum Beispiel ein sehr starker Anhänger, deshalb auch vom Subsidiaritätsprinzip. Also wirklich versuchen, alle Verantwortung so weit wie möglich nach unten, in zweiter bei der Kommune, zu haben und dann eben diesen dreistufigen Mechanismus zu haben, um natürlich sicherzustellen, dass wir nicht quasi so ein
amerikanisches Modell bekommen, wo sich der Staat dann auch aus seiner Verantwortung zurückziehen kann. Ja? Das heißt, wo die Bürger durch Initiativrecht jederzeit die Möglichkeit haben, jedes politische Issue mit einzubringen. Die Schweiz finde ich in dem Sinne ein ganz interessantes Beispiel. Die Schweiz ist natürlich nicht übertragbar, weil die eine alte Tradition in diesem Bereich haben, aber die Schweiz ist deshalb ein interessantes Beispiel, weil sie auf der einen Seite das direkt demokratischste Land ist, zum zweiten aber das Land mit der geringsten Staatsquote. Ja? Also es ist interessant, das, was viele Leute sagen, ja, wenn direkte Demokratie, dann entscheiden die Leute über fremdes Geld. Ja? Schwachsinn, die Leute entscheiden über ihr eigenes Geld. Ja? Es gibt ja immer diese schöne Analogie, so eine kleine, ja? Bemerkung, wann ist man am großzügigsten? Also am allergeizigsten ist, wenn man fremdes Geld, wenn man eigenes Geld für fremde Leute ausgeben muss. Dann ist man natürlich am knausigsten. Großzügiger ist, wenn man eigenes Geld für sich selber ausgeben darf. Noch großzügiger ist, wenn man fremdes Geld für sich selber ausgeben darf. Aber am allergroßzügigsten ist, wenn man fremdes Geld für fremde Leute ausgeben darf. Ja? Das ist ein Phänomen, das hat man immer gesehen. Die ganzen Repräsentationsbauten im Osten ist voll. Öffentlicher Reichtum, private Armut. Ja? Luxuriöse Straßen mit einem aberwitzigen Aufwand gebaut, wo rechts und links verfallene Häuser stehen. Ja? Das kann es nicht sein.
Lothar, dann mit alles.
Ja, ich komme also von Rainbow People und wir treffen uns und haben diese Open-Source-Geschichten. Das heißt eben, eigentlich bauen wir diese ganze Sache nicht auf dem virtuellen, sondern auf dem spirituellen Raum auf. Hm. Das ist ein spirituelles Treffen von spirituellen Menschen.
Was heißt treffen, spirituell?
Ja, spirituell ist für mich das gleiche wie virtuell. Ist eigentlich eine
gemeinsame kommuniziert also.
Familie, ein eigentlicher Staat, ein Volk, das gar keinen Anspruch auf dem Land hat.
Ach so, okay.
Auf dem Land sitzen. Es ist kein Volk, das sich organisieren muss, es gibt keinen Ausweis und so weiter, gar nichts. Es ist eigentlich existent, aber in der realen Welt. Wir treffen uns einmal im Jahr ungefähr für 2 bis 4 Wochen. In den Wäldern, um für den Frieden zu beten oder sowas. Da ist zum Beispiel dann so ein Ansatz. Und um uns zu vernetzen, Konsensentscheidungen zu treffen, gemeinsam mit in der Natur und so weit durchzuatmen, dass wir uns gegenseitig eben berühren dadurch und mit der Natur wieder eins werden. So, und da funktioniert das hervorragend. Genau, und diese ganze Geschichte, da ist überhaupt nichts. Der erste Satz bei den Gruppen ist, alle sind eingeladen. Jeder ist eigentlich, jeder Mensch ist eigentlich da ein Rainbow-Mensch, ein Regenbogen-Mensch. Und alle Menschen sind, we don't have a leader. We don't have a leader, we don't have money on this place. Da, wo wir uns treffen, ist kein Geld. Da wird kein Geschäft gemacht oder sowas. Wir brauchen nichts, die Erde schenkt uns alles. Wir schenken uns der Erde genauso. Das ist der Grundansatz erstmal. In dieser realen Welt. Und dann passiert da unheimlich viel. Die gesamten Umgebungen und die gesamten Kommunen kommen an, versuchen erst mit ihr ein verfestigtes Verfahren zum Beispiel, weil wir treffen uns ja meistens irgendwo mehr oder weniger unangemeldet. 3000 Leute. Man würde es normalerweise sagen, es wäre eine Besetzung, ist aber keine Besetzung, sondern wir sagen einfach, wir Menschen über Erde und das ist. Man kann kein Staat mehr irgendwas tun, weil innerhalb von einer Woche so eine Sache zusammenkommen. Räumen in Russland damit machen. Hat auch nicht geklappt. Die könnten höchstens noch eine Gewalt. Naja, jedenfalls und die möchte ich auch gar nicht ausgrenzen, weil die sind nach einer kurzen Zeit alle dabei. Die Kommunen kommen, freuen sich unheimlich, haben Interesse davon, mischen mit und arbeiten teilweise in den Kreisen mit, die sich da eben auch für Vereine und Umgehensweise interessieren. Oder da schlägt dann jemand was vor, beim gemeinsamen Essen, geht der Rund zusammen. Ich habe heute vor, dann und dann das und das irgendwie zu besprechen. Und dann kommen die Leute, die interessiert sind. Und die kommen dann ums Besprechen. Es läuft dann alles auf der mentalen Ebene scheinbar. Wir sitzen im Kreis. Wir haben keinen Führer und wir haben eine Kommunikationsmethode von Talking Stick. Von den Indianern gelernt. Das Ganze kommt von Woodstock und ist da das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Und Woodstock war ja eben auch ein ganz großes Meisterstück in der Richtung, friedlich zu bleiben für 400.000 Leute. 400.000 Leute waren das so. Und da waren eben so 20 Rainbow People, die sind dann aufgestanden und haben gesagt, wir haben hier emotionale Probleme, da fehlt uns richtig Probleme machen und müssen jetzt dazu. Dann haben die vorgeschlagen, Talking Circles zu machen, mit dem Talking Stick, wo einfach nur ein Redestab, wo jeder in den Raum reingibt, was er zu sagen hat, ohne jemand anders anzusprechen.
Ich würde jetzt also nicht sagen, du nervst mich oder so, ne?
Sondern ich würde einfach sagen, ich bin hier so und so, der große Gast hat mich oder was weiß ich, wie ich da ausdrücken würde. Und diese Ebene hat funktioniert bisher sehr hervorragend nach einer relativ kurzen Zeit, wenn man gemeinsam einen Ton summt vorher. Wir haben dann den Ton auch nicht gewählt, ne? Weil wenn wir jetzt hier im Raum unheimlich gut kommunizieren, Leute uns gegenseitig verstehen, müssten wir gemeinsam uns den Kreis stellen und den Ton summen. Dann würden wir uns verstehen werden. Und nach anderthalb Minuten werden wir harmonisiert und es würde intellektuell und so weiter alles irgendwie mehr in Einklang sein. Das haben wir dafür gemacht. Das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte. So Hörer, die sich da in den Kreis stellen und einen Ton summen. Hat aber bisher immer funktioniert. Ich habe noch nie gesehen, dass die sich da richtig verstanden. Ja. Da würde ich gesehen, die nicht summen wollen. Das war viel anders.
Also,
lange Rede, kurzer Sinn. Also, das funktioniert. Diese Verbindung zwischen real und virtuell ist für mich überhaupt gar kein Problem, seitdem ich diese Erfahrung mache. Ja. Die läuft ganz automatisch.
Gut, ich hätte jetzt unter virtuell mehr sagen Internet basiert, aber ihr trefft euch ja real, auch ja, auf jeden Fall bei diesen Treffen.
Ja, das ist ja im Prinzip eine Internet-Sache. Beim Rainbow haben wir jetzt in den letzten 3-4 Jahren ungefähr eine große Diskussion geführt, ob wir überhaupt im Computer arbeiten. Da gibt es einen Euro-Server, da kommen jetzt nur Leute rein, die ganz bestimmte Beziehung zum Rainbow haben, weil sonst zu viel sehr diskutiert wird. Das ist also nicht eine Abgrenzung und Entgegenwirken gegen Open Source oder so, zum Beispiel. Sondern es ist eher umgekehrt, weil Rainbow-Ideen, wenn die zu schnell rausgehen, werden sie zerhackt und zerstückelt. Sie müssen erlebt worden sein.
Also das ist genau, das ist mal ein interessantes Beispiel. Also ich komme, wie gesagt, aus diesen realen Verfahren und ich habe festgestellt, eigentlich der entscheidende Punkt, dass die Verfahren funktionieren, ist, es gibt irgendeine, das ist ganz spannend, nämlich so diese, wie soll ich sagen, in der Sozialpsychologie ist sicher auch die Basis dann. Also in dem Moment, wo ich jemand ins Auge schaue, kommt irgendwie eine neue Qualität auf. Ja? Wenn ich jemanden beim Namen nenne, wenn ich, also das ist wahrscheinlich bei diesem Planungszellenverfahren, diese Fünfergruppen, das ist das Entscheidende. Ja? Wieso funktioniert das Verfahren? Weil in diesen Fünfergruppen regulieren sich die Leute selbst. Es gibt natürlich, wenn man Zufallsauswahl hat, hat man auch, man weiß ja nicht, wen man dabei hat. Ja? Aber es reguliert sich selbst. Das ist das unglaublich Spannende. Ja? Also die Leute sitzen nicht als Vertreter von Organisationen so und so viel, wie das bei runden Tischen, das ist ja oft so die Gefahr. Hat man so 20 Vertreter und die präsentieren eigentlich nur ihre Position. Ja? Und zwar auf eine Art und Weise, die die anderen auch nicht verstehen. Eine betroffene Gruppe argumentiert ganz anders, emotionaler, wie jetzt irgendwie der Naturwissenschaftler vom Kernkraftwerk oder so weiter, ja? Der rational mit irgendwelchen Statistiken und so weiter und so fort kommt. Und ich meine, das Beispiel von dir ist hervorragend natürlich dafür, dass es ist schon für mich ein reales Verfahren, weil zum Beispiel diese Tonsummen, ich meine, ich weiß nicht, ob das so gut da beim Chat geht, so, ja. Aber so dieses Reale, so an der Hand halten, ja, ich meine, das ist interessant, bei ganz vielen Coaching-Methoden im Unternehmensbereich werden ja genau solche Sachen angewandt, ja, einfach um ein Gruppengefühl zu schaffen, ja, und ich meine, ich glaube letztendlich, und das ist was ganz Entscheidendes, das ist für mich persönlich auch eigentlich so die Kernfrage, die hinter allem steht. Menschen wollen, ich will nicht sagen in erster Linie, aber ein ganz wesentlicher Antrieb von Menschen ist Anerkennung. Ja, man sagen, als das, was sie sind in erster Linie und nicht unbedingt, was sie können, ja, wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden. Diese Verfahren funktionieren auch alle nur, weil sie genau dieses vermitteln. Klassische Verfahren sind eben sehr stark, da kommt ein Experte und sagt, du bist niemand. Ja, und auch Anhörungen, ja, die typischen Bürgeranhörungen sind sowas von frustrierend, ja, weil eben man gerade nicht das Gefühl hat, man wird ernst genommen. Ja? Der Frust, den die meisten Leute haben im Politikbetrieb, ist eben gerade, ja? Ob jetzt als Bevölkerung oder irgendwo drin, dass man in seiner Rolle, als der man ist, nicht wahrgenommen wird. Und das heißt, für mich geht es eigentlich immer nur darum, mittels welcher Verfahren, ja, kann ich den Menschen in der jeweiligen Situation das Gefühl geben, ja, ich kann einen wesentlichen Beitrag dazu beitragen. Deshalb vorhin vielleicht auch ein bisschen diese provokante Aussage zu Beginn, Abstimmungen sind out. Also diese Vorstellung, man kann alles mit einer Wahl klären, ist auch nicht berücksichtigt. Für mich ist, als Abschluss von diesem Punkt, für mich ist Demokratie in erster Linie, dass jeder das Gefühl hat, ja, wenn ich will, kann ich eine wichtige Rolle spielen. Das ist für mich die Kernaussage der Demokratie. Das heißt natürlich auch, dass ich am Ende, wenn es auf hart kommt, auch die Möglichkeit habe, meine Stimme abzugeben. Aber das heißt, dass es davor, ja, und daneben tausende von anderen Möglichkeiten gibt, ja, wenn wir sagen, wie ich Einfluss nehmen kann, wie ich meine Vorstellungen mit einbringen kann.
Wenn du sagst, dass du mit dem Verfahren den Leuten das Gefühl geben willst, dann sagst du dir, das ist natürlich irgendwie. Ich will nicht nur, dass ich das Gefühl habe, die würden mich dann verstehen und ernst nehmen, sondern sie sollen mich auch wirklich ernst nehmen. Ja. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf den Kinderspielplatz, aus welchen Gründen auch immer, dann will ich auch, dass das ernst genommen wird. Oder dass die ICE-Strecke halt nicht da vorbeigebaut werden soll, ebenso. Und da liegt halt auch genau meine Kritik. Natürlich kann man mit den Verfahren den Leuten das Gefühl geben, dass man sie anerkennt und dass man sie versteht und dass man sie berücksichtigt und so. Aber das bedeutet halt noch lange nicht, dass man es auch nicht tut. Und das ist ein Problem auf einer Ebene, die du in deinem Vortrag nicht behandelt hast.
Doch. Doch, aber wir haben das Problem. Immer das Beispiel der ICE-Strecke. Ja? Es gibt eben tausende von Menschen, die der Meinung sind, die unterschiedlich der Meinung sind. Ja? Was passiert, wenn jetzt aber, sagen wir so, also die eine Möglichkeit, man hätte ein Veto-System. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo es einen einzigen Menschen gibt, der der Meinung ist, wir brauchen sowas nicht. Ja? Egal wie der Prozess aussah, wird es nicht gebaut. Ja? Das heißt, das Problem, für mich ganz entscheidend, ich glaube nicht, dass es möglich ist, ein Himmelreich auf Erden zu erreichen. Ich glaube nicht, dass wir zu einer Lösung kommen, wo jeder Mensch zu 100% und in jeder Situation seine Vorstellungen zum Beispiel realisieren können. Ja? Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt zusammenhängt. Das ist ja ganz interessant. Der Frust, den viele Leute haben, hängt nicht unbedingt damit zusammen, also man sieht das sehr deutlich bei Untersuchungen über Politikverdrossenheit, hängt nicht zusammen damit, dass sie tatsächlich unzufrieden sind mit dem, was in der Politik gemacht wird, im Sinne, was rauskommt, sondern es ist in erster Linie die Art und Weise, wie sie behandelt werden, wie sie das Gefühl haben, wie Politiker mit ihnen kommunizieren, wie sie das Gefühl haben, wie, wenn sie auf irgendeine Behörde gehen, ja, dann sagen sie behandelt werden und so weiter und so fort. Also es ist, ich würde sagen, es ist mehr die Umgangsform, es ist mehr die Art und Weise, wie Politik abläuft.
Ja, das ist aber nicht alles. Nur, dass ich jemanden guten Tag sage und nett zu ihm bin, ja, wie man das in Callcentern hat, ja, deswegen wird das, was sie mir sagen, ja,
ja,
und wie sie mich behandeln, trotzdem nicht besser.
Ja gut, aber das Merkmal von diesem Verfahren ist ja, dass wir sagen, eine größtmögliche Partizipation immer angedacht wird, weil man auch erkennt, nicht nur, dass es nett und lieb ist, sondern dass es auch besser funktioniert. Ja? Das ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, es wird immer den Punkt geben, wo Einzelne, man sagen, dann doch sich nicht haben durchsetzen können. Es wird bei jeder Abstimmung, beispielsweise, wenn es eben notwendig sein sollte, deshalb geht es ja darum, möglichst wenig Abstimmung zu haben, möglichst die Probleme so zu regeln, dass nicht quasi eine Gruppe für quasi sich über eine andere hinwegsetzen muss. Ja? Aber wenn es eben darum geht, bauen wir die ICE-Strecke oder bauen wir nicht, ja, wird es am Ende irgendwann, egal wie die Verfahren davor aussehen, ob man jetzt Bürgerbeteiligungsverfahren gehabt hat und was, ja, am Ende würde es beispielsweise, wenn mein Vorschlag eine Abstimmung geben, ja, wie es in der Schweiz ist. Ja, und dann bedeutet das natürlich, dass ein gewisser Teil unterlegen ist. Aber das Entscheidende ist, dass der Teil, der unterlegen ist, ja, sich viel mehr damit abfinden kann, wenn das so gelaufen ist, wie wenn das, wie es jetzt ist, gelaufen ist. Ja, weil man doch weiß, es war fairer. Man kann sich vielleicht noch sagen, naja, wenn ich hier an diesem Punkt noch ein bisschen mehr Lobbying betrieben hätte und wenn es hier ein bisschen klüger organisiert hätten und so weiter und so fort, wenn er ein bisschen kreativer gewesen wäre, ja, das ist ja genau der Punkt, dann hätten wir vielleicht doch noch das Ding kippen können. Ja. Ich glaube schon, dass diese Verfahren ein größtmögliches Maß, oder das ist auch noch so die Intention auf jeden Fall, ja, ein größtmögliches Maß an ernst genommen werden, gewährt. Auf jeden Fall, muss man sagen, in Dimensionen mehr wie gesehen. Ich bin da bescheiden.
Wir haben noch einen Reinhard, dann habe ich auch noch eine Wortmeldung, dann wollte Tom noch was sagen und dann sind wir eigentlich schon weit über der Zeit. Ich versuche mich kurz zu fassen. Reinhard, auch.
Der ist bestimmt.
Ich möchte versuchen, eine Brücke zu bauen zwischen Lothar und dir. Und auch ferngestützte Telekommunikationsverfahren mit einzubeziehen. Ich denke, eine Säule in deinem Verfahren, eine Wurzel, ist nochmal der Dialog, die Gesprächskultur. David Bohm ist nur dazu gekommen, dass er eben Sri Aurobindo kennengelernt hat und da, dass die sich in Gruppen eingeschwungen haben. Die Chinesen sagen Subsume and Resonate. Und wie macht man das? David Bohm in seinem letzten Buch On Dialogue schrieb, wir haben nur noch ein Problem, und dann können wir wirklich alle Sinne einbeziehen, nämlich how to stop the talkers. Wie werden wir mit den Dauerrednern fertig? Die Indianer machen das mit dem Talking Stick. Das ist eine super Methode, nur man muss unendlich viel Zeit haben. Das kann ruhig mal 3 Wochen dauern.
Ja, hatten wir auch schon.
Was wir gemacht haben, und Robert Jung hat es in die Datenbank der sozialen Erfindungen reingebracht, ist eine Methode entwickelt, wie wir uns durch eine Schenkkultur, was wir jetzt auch auf Netzen realisieren, was wir Open Forum nennen, du siehst, ich werde jetzt sehr kurz, dazu zu bringen, dass wir nur noch Angebote in einer realen Situation oder in einem Netz in die Gruppe stellen und dann sagen, die Leute geben nicht Geld, sondern Ermutigung durch einen Zeitkredit dem, dem sie zuhören sollen. Und der blüht auch. Und das ist eine freie Einheit. Ich mache das seit 8 Jahren. Ich habe das ab 14 Uhr hier angekündigt. Dann können wir das erste Mal spielen. Es hat vor 12 Jahren angefangen mit dem politischen Club Berlin, in dem wir Bierdecke denen geschenkt haben. Und wir können da die Dauerredner, das war das Problem von David Bohm, und ich arbeite immer noch mit seiner Frau Sarah zusammen, wir können die stoppen, indem wir aber trotzdem einbeziehen, indem wir sagen, du pass mal auf, du hast jetzt so viel Redezeit gekriegt, frag doch, ob dir jemand noch Geld oder also Redezeit schenken würde. Das heißt, was da gemacht wird, wird ein Konsens erzeugt, der lokal durch alle Sinne, à la Kückelhaus natürlich super läuft, was wir als Abstrich machen, denn wir kommen ja jetzt in eine globale Kultur, ist einfach durch dieses Aufblühen lassen, Unbekannten die Stimme geben und nicht den Präsidenten und Generaldirektoren. Alles ist auf dem Web, geht auf open-forum.de oder kommt gleich vorbei, aber ich werde wahrscheinlich gleich nicht nach vorne fahren. Ja, das ist Zeitkredit. Also alles ist eine Minute und wir machen es jetzt in Schulen und dann lernen die Kinder, wie viel man in wenig Zeit sagen kann. Und ich habe mich sehr kurz gehalten.
Wir müssen auf jeden Fall nachher noch.
Ich würde ganz, also jetzt bin ich selber auf der Liste, wie gesagt. Ich hatte ja schon vorhin gezeigt, wo ich Möglichkeiten, wo ich für mich persönlich positive Elemente da sehe. Was ich jetzt machen will, ist zu kritisieren, was ich auch vorhin schon gemacht habe, wo ich Probleme sehe. Erstens, glaube ich, funktioniert das Ganze nur unter relativ gleichen. Das heißt, wenn wir Migranten haben, wenn wir Leute haben, die im Asylbewohnerheim, wie man so bösartig sagt, wohnen müssen und auch keine Möglichkeit haben, großartig wegzugehen, aber trotzdem in dieser Stadt leben und schon seit Jahren, die werden wahrscheinlich nicht einbezogen oder wenn sie einbezogen werden, inwiefern reproduzieren sich die Machtverhältnisse in diesen Gruppen. Das wird da völlig ausgeblendet, kann das System auch, glaube ich, nicht abbilden, kann. Das ist ein anderes, das ist ein Problem, was anders gelöst werden muss, aber dessen muss man sich bewusst sein, denke ich. Wir können auch andere Beispiele finden, wenn beispielsweise der Tankstellenbesitzer mit seinem Tankstellenjungen sozusagen in einer Gruppe ist, dann werden diese Machtverhältnisse, die auf Arbeit sind, dort ebenfalls meines Erachtens reproduziert. Das haben wir auf einer relativ greifbaren Ebene beschrieben. Du hast dann zum Schluss noch gemeint, am Ende kommen dann trotzdem Abstimmungen über den Sachverhalt, den man vorher diskutiert hat, und dann gehen die Leute aus der Abstimmung eventuell von hier raus, aber haben eingesehen, dass es ein fairer Prozess war. Ich würde da als Gegenmodell, was heißt Gegenmodell, würde auf das verweisen, was der Christoph Speer gesagt hat, und reinkommt das Modell der freien Kooperation. Ich habe das mal ganz kurz, glaube ich, erzählt über den Christoph Speer. Der hat eben eine wichtige Sache bei freien Kooperationen ist, die Möglichkeit des Weggehens und die Möglichkeit zu sagen, ich stelle meine Leistung und ich reduziere meine Leistung innerhalb der Kooperation, um deutlich zu machen, ich kann mit dieser Sache so nicht leben, wenn es weitergeht, wenn dieses Projekt so weitergeht, und den anderen Leuten deutlich zu machen, hallo, für mich, ich könnte auch nicht mit einer Abstimmung leben, für mich ist es existenziell.
Und die anderen Leute müssen sich dann darüber klar werden, wollen sie mit dieser Person noch zusammen leben und, oder ist ihnen das Projekt wichtiger? Das ist eine Sache, die über das System hier hinausgeht. Es geht durch den Fall Kooperation, was aber auch ein ganz anderer gesellschaftspolitischer Ansatz wäre. Aber das würde ich dem entgegenstellen wollen. Das war es meinerseits.
Gut, ja.
Jetzt noch dran? Oder willst du darauf?
Ja, doch, ich will noch kurz Schlusswort, aber darauf auf jeden Fall noch eingehen, weil das ist ganz wichtig. Es ist immer eine Frage natürlich des Menschenbildes und des damit verbundenen Gesellschaftsbildes, was für ein Gesellschaftsmodell man bevorzugt, das ist klar. Was ich hier präsentiert habe, ist, es ist kein kollektivistisches, aber es ist, sagen wir so, es ist in dem Sinne ein sehr klassisches, es geht zurück natürlich auf die politisch-philosophischen Ideen in der Antike, die gesagt haben, gutes Leben ist nur in und durch den öffentlichen Raum möglich. Nicht nur, aber sagen wir so wesentlich. Ja? Das ist ja auch genau die Definition, die ich vorhin genannt habe, was Politik in meinem Verständnis ist. Ja? Das Regeln von Problemen, die ich allein nicht lösen kann. Das heißt, wenn ich auch sagen kann, nach dem Motto, leck mich doch im Arsch, ja, und ich kann das für mich selber machen, dann war das eine Entscheidung, ich brauche in diesem Moment nicht in einen politischen Diskurs zu treten. Ja? Und von dem her, also ich persönlich würde mich jetzt eher auch durchaus, ich bin eigentlich ein ziemlicher Individualist, also ich darf mich auch nicht gerne irgendwo einbinden, ja, und ich ziehe mich auch ganz gerne zurück. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der in so einen kollektivistischen, ja, alles vergesellschaftenden den Diskurs gerne eintreten will. Ja. Von dem her, ja, aber es gibt, wie soll ich sagen, also zum einen, wir haben natürlich ein Gesellschaftssystem.
Wie? Willst du oder willst du nicht in so einem
Kollektiv? Also ich sag mal so, ich bin nicht derjenige, der Meinung ist, wir müssen über alles gemeinsam beschließen und wir müssen alles immer gemeinsam machen. Ja? Ich bin jemand, weil ich in Lateinamerika aufgewachsen bin, das sind ja auch, in Amerika ist ja auch ein berühmtes Beispiel, ein Land mit viel Raum, ja, da kann man sich auch relativ gut zurückziehen. Ja? Und da macht man seine eigenen Communities und so weiter und so fort. Das ist nun mal in Deutschland eben nicht so gut möglich wie woanders. Ja? Ich bin von meiner eigenen Biografie aber auch jemand, nicht umsonst wohne ich in Konstanz und sowas, ja, der sich auch ganz gerne zurückzieht. Und, ja? Also von dem diese Freiheit des Neinsagens, diese Freiheit, dass ich habe keinen Bock, muss auf jeden Fall sein. Das ist ja aber auch genau der Unterschied. Diese Verfahren, von denen ich spreche, sind freiwillig. Keiner ist gezwungen an einer dieser Planungszellen oder weiß, wie die Gruppen auch jeweils dann heißen, ja, teilzunehmen. Ja? Keiner ist gezwungen, mal sagen, auch zu einer Wahl hinzugehen. Aber es wird immer, und die Frage, und selbst, ich sag mal so, es gibt radikal-libertäre, die sind der Meinung, dieses Bürgergutachten war ja zum Beispiel ein Auftrag des Liberalen Instituts. Das ist ein Jahr in der Schublade verschwunden, weil der Leiter des Liberalen Instituts zu mir dann gesagt hat, was brauchen wir Partizipation, wenn wir keinen Staat mehr haben. Ja? Also es gibt solche Leute. Das Problem ist, wie soll ich sagen, ich persönlich empfinde und bin der Meinung, dass der Staat in gewissen Teilen eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften ist, die wir haben. In welchem Bereich? Nämlich dann, wenn es darum geht, zu verhindern, dass das Recht des Stärkeren gilt. Ja? Das heißt, das ist also dieses Motiv des Gewaltmonopols. Ja? Und in allen Kulturen war das auch immer die ethische Grundmaxime, ob es in der Bibel die Witwen und Waisen sind, im Alten Testament oder was. Ja? Es ist immer, der Starke ist, der schafft sich sein eigenes Recht. Ja, wer sichert das Recht des Schwächeren? Also irgendwie braucht man sowas wie Staat. Die Frage ist nur, wie binden wir den Staat? Und das war genau das Bild, was ich auch hier hatte. Ja? Man müsste eigentlich dieses Spiel so machen, dass ich in der Mitte stehe und im Prinzip diese Fäden zum Teil dann auch natürlich über mich laufen, dass ich so wirklich eingebunden bin. Ja? Dass wir wirklich einen Bürgerstaat haben. Und zum Schlusswort zu kommen, wie soll ich sagen, ich freue mich sehr über jeden, der hier teilgenommen hat. Ich habe sehr viel auch gelernt, auch an anderen mitgenommen. Ich bin auch sicher, dass da auch noch weitere Gespräche und Kontakte fortgeführt werden. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass es noch unglaublich viel zu tun ist. Ich hoffe dann so, dass ich bei euch ein Bewusstsein geschaffen habe, oder wenn immer davon aus, ihr habt es auch schon davon, dann einfach viel mehr Fantasie, viel mehr Kreativität, viel mehr Zeit in dieser prozeduralen Ebene, auf den Ebenen sind. Und zwar in allen Dingen, ob man sich jetzt sozusagen auf eine Klausur vorbereitet, ja? Oder ob man mal sagen, jetzt egal, was an der Kopierung man ist, jetzt überlegt, wie die nächste Veranstaltung, wie wird das nächste Meeting, wie wird das nächste Projekt koordiniert oder geleitet. Und ich meine, ich selber bin jetzt gerade dabei, mit einem Partner eine sogenannte Reformagentur zu gründen, die sich genau darauf spezialisiert. Ich hoffe, dass es in ein paar Jahren viel mehr geben wird. Ich bin auch sicher, dass dieses in ein paar Jahren ein riesiger Wirtschaftszweig sein wird. Warum? Weil die Komplexität der Gesellschaft nimmt so zu, dass es klar ist, dass die bisherigen Entscheider und die bisherigen Verfahren und die bisherigen Ausbildungen die Leute gar nicht befähigen. Man lernt auf der Universität überhaupt nichts in diese Richtung. Ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe kein einziges Verfahren auch nur gehört. Ja? Das heißt, der Bedarf von Experten, egal auf welcher Ebene, ob in Unternehmen, Gewerkschaften, egal wo, ja, Politik, Parteien, ja, sich beraten zu lassen, wie können es denn besser machen, ja, wird wenigstens so groß sein, wie das in der Wirtschaft ist. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren einen Boom gehabt im ganzen Bereich der Unternehmensberatungen. Ja. Warum? Weil eben auch selbst die beste Managementausbildung und man muss wirklich sagen, also so ein MBA bringt weitaus mehr Handwerkszeug bei, wie ein deutsches VWL oder BWL-Studium. Selbst die Manager erkennen, dass sie im Prinzip nur ganz begrenzt zum Beispiel wissen, wie man Mitarbeiter wirklich führt, ja? Wie man in komplexen Situationen richtig reagiert und so weiter und so fort. Wie viel mehr sagen in der Politik, und wir haben eine Staatsquote von 50%, die Hälfte dessen, was in Deutschland erwirtschaftet wird, wird danach vom Staat einkassiert und wieder ausgegeben. Das heißt also im Prinzip, wie soll ich sagen, für diejenigen von euch, die noch nicht wissen, was sie beruflich machen wollen, ja, kann ich nur empfehlen, so oder so, ja, beschäftigt euch mit diesen innovativen Verfahren, wie das geht. Und ich würde mich freuen, das wird auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit kommen. Ich fahre auch jetzt übermorgen zum Beispiel zur Zeit nach Hamburg, immer diese Reformwerkstatt. Es wird ja auch in nächster Zukunft da auch, wie soll ich sagen, Angebote geben. Es gibt, wie gesagt, schon verschiedene Angebote. Es gibt auch noch mehr Angebote geben an Seminaren und so weiter und so fort, wo man dieses Handwerks-Know-how, diese handwerklichen Techniken sich erwerben kann. Ja, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Die restlichen Gespräche vielleicht privat machen, wir haben nämlich wirklich keine Zeit mehr. Das ist, geht noch nicht. Aber ich bedanke mich auch.
Danke.
Ich sage einfach nur Tschüss, weil ich muss jetzt gleich mich noch vorbereiten. Ich friere hier unheimlich. Ich muss ja unbedingt meinen Schlüssel finden.
Ich brauche aber noch diesen Fahrtkostenantrag. Wenn du mir das gleich noch organisieren könntest, da wäre ich froh, wenn ich das dann.
Können wir noch daraus gleich? Weil ich noch auf der Liste war. Ja,
wir müssen auf jeden
Fall. Wann wärst du genau?
Ja, ich muss das auch noch.
Ja, wir nehmen uns den Schritt mit das Abend.
Ich muss sowieso
mal eine
Verschleierung.
Wie lange wird man denn davon? Denn ich habe 14 Uhr noch eine halbe Stunde hier Open Forum angekündigt.
Also ich glaube, es gibt zwei, ich kann jetzt gerade sagen, 14 Uhr